ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ich war nie einer von den Kids, die sagen wollten, ey, ich will Rockstar werden und ich will reich werden. Das war nie ein Ding. Also nie. Ich wollte halt einfach nur existieren können. Beziehungsweise nicht mal das. Ich wollte einfach nur irgendwie gerne Musik machen und vermeiden können, einen Job zu machen, den ich hasse.
Also wenn du diesen Ausschlag nicht siehst, diesen hässlichen Ausschlag in dem...
Ja, du hast ganz rote Haut.
Ja, ja.
Hast du heiß geduscht heute Morgen?
Nee, das ist die Kamera. Die lässt mich so ein bisschen rot aussehen.
Wir müssen in geileres Equipment investieren. Das geht nicht klar, dass wir uns hier sehen, ja, und richtig eigentlich Bock aufeinander haben sollen. Und dann sehen wir aus wie die letzten Klemmis, Alter. Das geht nicht. Wir müssen ja insgesamt schöner werden, Simon.
Ja, oder einfach.
Wir müssen die Podcast-Millionen mehr in Schönheits-OPs investieren.
Wir hatten ja unser kurzes YouTube-Experiment. Wer erinnert sich noch? Da haben wir natürlich gute Kameras benutzt, aber seitdem nicht mehr. Seitdem benutzen wir nur noch Schrott, Alter.
Ja, ganz genau. Irgendwie ist sich selber anzugucken dann doch irgendwie nicht so geil.
Nee.
Also dementsprechend. Aber wir sind ja trotzdem auch ansehnlich trotzdem noch, wie sagt man so, way above average. Deswegen so richtig tief können wir nicht fallen.
Wenn du das sagst, dann glaube ich das jetzt einfach mal.
Ich bin, wie sagt man, Mover, Shaker, Opinion Leader, was Aussehen von anderen Männern betrifft. Und Simon, du bist da oben in meinem Buch ganz weit vorne.
Verstehe.
Ja, Simon, was fällt uns auf heute? Was für all die Leute, die uns jetzt gerade nicht sehen können, wir sind in unserem gewohnten Habitat. Du bist zu Hause back in Portland und ich, Trommelwirbel, bin auch zurück in Florida in meinem geliebten Büro und ich könnte glücklicher nicht sein.
Das höre ich gerne. Ich bin auch in meinem geliebten Büro. Es ist, sieht man hier nicht, off-camera ein bisschen messy. Hier stehen noch Reisetaschen von unserem Trip rum und Gitarren.
Was für dich messy ist, ist aber auch nochmal was ganz anderes, als was für mich messy ist. Wahrscheinlich trifft sich es da in der Mitte bei den normalsterblichen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Das mag wohl sein, ja. Aber es ist im Rahmen. Es ist im Rahmen messy, sagen wir es mal so.
Warst du als Kind auch jemand eher so Team aufgeräumtes Kinderzimmer? Deine ganzen Autosammlungen, ich weiß, du warst ja ein großer Autofreund. Überall verstreut oder hatte das alles System?
Es ging so. Also ich war so ein Kind und das zieht sich aber auch bis heute durch, dass wenn man mir gesagt hat, ich soll etwas machen, dann habe ich es besonders nicht machen wollen. Das heißt, wenn mir gesagt wurde...
Denkt man gar nicht.
Ja, ja, komisch. Ne? Wenn mir gesagt wurde, ich soll mein Zimmer aufräumen, dann habe ich intern einen Krampf bekommen und hatte da keinen Bock drauf, aber es gab auch einfach Momente, wo ich im Chaos saß und mir gedacht habe, so, jetzt könnte man eigentlich mal das Zimmer aufräumen. Dann habe ich es auch gemacht, aber ich würde auch sagen, auch dort ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Hanno, bei dir war Chaos angesagt oder was?
Ja, also da, die Antwort liegt da auf der Hand, also eine absolute, wirklich absolute Vollkatastrophe, richtig hardcore. Ich habe dann aber auch so, wenn man sich etwas in den Kopf setzt, dann war ich aber auch mal der Typ, wenn ich dann aufgeräumt habe, habe ich dann so ein, zwei Tage komplett durchaufgeräumt und habe so richtig heftig übertrieben, nur um das Zimmer dann halt wieder komplett apokalyptisch abstürzen zu lassen in den nächsten Wochen und Monaten. Habe das aber auch gerne gemacht. Ich war auch so ein Kind, hattest du früher bestimmt auch. Jeder hatte so ein, zwei Kumpels, wo die Mutter die Kinderzimmer aufgeräumt hat. Ne? Das war so krank, Alter. Sowas gab es bei mir natürlich selbstverständlich nicht. Ich musste die Scheiße dann im wahrsten Sinne des Wortes auch selber auslöffeln. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich im Chaos immer wohlgefühlt. Mache ich heute noch, auch wenn es um Recording und Studioarbeit oder so angeht. Ich mag das Chaos einfach gerne.
Ich muss gestehen, ich nicht so. Aber mir hat auch keiner beim Aufräumen geholfen. Von daher, soll ich sagen.
Ich bin zurück in Florida. Die Sonne lacht. Ich bin zurück aus Deutschland und wir haben UK gespielt. Manchester muss man mal ganz kurz sagen, wir haben ja noch vorher drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben die letzte Folge aufgenommen, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich mit meinem neuen Rig das erste Mal fliegen würde. Alles gut gegangen, Simon. Und halt dich fest, Manchester war dann tatsächlich auch die beste Show des Jahres. War ein absoluter Kracher. Also vielen Dank dafür an alle Leute, die uns selbstverständlich nicht in Manchester gerade hören. Aber das war auf jeden Fall ein richtiger Kracher. Ich bin froh, die Shows sind alle vorbei. Für mich ist das Jahr Manta-mäßig vorbei. Und ich bin extrem froh darüber, dass wir uns jetzt hier unterhalten können und anderen Schabernack machen können. Und ich bin ultra froh, wieder zu Hause zu sein. Die Sonne lacht es jetzt, wie du weißt. Du erinnerst dich ja noch gut genug an Florida. Das geile Wetter fängt jetzt an.
Ja.
Nachts ist es kühl, morgens ist es auch noch kühl. Und dann so ab 10 Uhr, 11 Uhr morgens, vormittags, wird es dann so 25, 26 Grad. Sehr, sehr geil. Also mit meiner Lieblingsjahreszeit. Ich fahr nächste Woche auch tatsächlich mal wieder zum Strand. Mache ich fast nie, weil ich überhaupt kein Strandtyp bin. Aber ich will unbedingt noch einmal im Ozean baden dieses Jahr. Und ja, also ich bin von einer unfassbaren Ruhe erfasst, die mir fast Sorgen macht. Ich bin nach Hause gekommen, habe erstmal gekocht, mich hingesetzt und erstmal 300 Seiten gelesen am Stück. So, weißt du, also so Sachen, wie du ja weißt, wo man nicht nur Zeit für haben muss, sondern auch vor allen Dingen erstmal mental Ruhe für finden muss. Und ich bin da eigentlich echt voll schlecht drin, mich hinzusetzen und was zu lesen oder so, weil ich einfach immer irgendeine Scheiße im Kopf habe. Und dementsprechend als Gradmesser nehme ich jetzt mal diese gelesenen Seitenzahlen und sage einfach, dass ich mich sehr, sehr wohlfühle und mich freue, zu Hause zu sein. Die Shows waren alle geil, es war ein gutes, erfolgreiches Jahr. Danke an alle, die gekommen sind. Bin jetzt aber froh, wieder da zu sein. Simon.
Ja, bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Für Nightmare fängt das Jahr jetzt quasi an. Wir haben noch...
Ein anderes Kalenderjahr. Ihr zählt natürlich einen gänzlich anderen Kalender auch, ne?
Ja, richtig, ja.
Irgendwas Okkultes nehme ich an.
Nee, irgendwas... Ja, doch, irgendwas Okkultes. Warum nicht? Ja,
ja.
Ja, passt schon.
Die Punchline im Hals stecken.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt, fangen so langsam an zu proben, beziehungsweise ich übe mit unserem neuen Live-Gitarristen Songs für die Show am 13. Dezember. Gleichzeitig haben wir heute eine neue EP angekündigt, die nächste Woche in die Pre-Order geht und wo es nächste Woche auch eine Single geben wird. Und dementsprechend, jetzt kommt der Hund hoch. Der neue Hund kommt hoch, ungefragt. Das geht
der neue Hund. Los. Sag doch mal, stell den Hund jetzt mal eben ganz kurz vor. Hast du ja letztes Mal schon gemacht, oder? Scully heißt der Hund, wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe Gefühl, die ist auf halber Strecke einfach. Hat es sich wieder anders.
Wird schon nichts passiert sein. Ja, keine Sorge.
Nicht. Ja, Scully heißt die Hündin ein... Ja, habe ich doch letztens schon gemacht, oder nicht? Haben wir das nicht alles schon thematisiert?
Ja, ja. Ist geil.
Also, Scully, langer Windhund mit einem sehr langen Gesicht.
Ganz genau.
Ja. Und genau, ansonsten auch viel Stress. Jetzt ist nächste Woche Black Friday, das heißt, mit Cold Effects muss ich auch total viel machen. Und generell, irgendwie ist gerade ätzend so, ich habe jeden Tag irgendwie total viele Baustellen und habe das Gefühl, dass ich irgendwie in der Arbeit untergehe und es macht gerade überhaupt keinen Bock. Ist so richtig zäh und stressig.
Muss auch auf dich aufpassen, Simon, weißt du ja selber.
Ja, ich habe gestern schon wieder so Ansätze bekommen, wie letztes Jahr, als ich meinen komischen, Nervenshit hatte. So. Und von daher, muss ich auf jeden Fall. Und aber ja, ein paar Sachen müssen leider Gottes einfach erledigt werden. Und ich muss jetzt versuchen, so ein bisschen die innere Ruhe, die du einfach hast jetzt gerade, ich muss mich dazu immer ermahnen, zwischendurch auch mal mich mal zurückzulehnen, ein bisschen durchzuatmen.
Ich mich aber auch zwinge, das muss man auch sagen. Ne? Also meine Frau macht auch immer Witze über mich, weil ich bin eigentlich schon der Typ, ich komme von 4 Wochen Tour oder irgendwie sowas wieder nach Hause. Und dann 36 Stunden später sitze ich so irgendwie so wippend auf der Treppe und sag so, Alter, ich habe noch überhaupt nichts gemacht, obwohl ich schon meinen Führerschein verlängert habe, Steuererklärung gemacht habe, dies und das und jenes. Ich habe da vielleicht halt auch ein anderes Pensum, was so Arbeit angeht. Aber es fällt mir im letzten Jahr, also eigentlich erst seit Anfang diesen Jahres, wo ich mich entschieden habe, dass ich halt einfach lockerer machen muss an manchen Baustellen, deutlich leichter, mir auch mehr Zeit für mich selber zu nehmen, um... Weil das sind ja alles geile Sachen, die du machst zum Beispiel, ne? Dein Cult Effects, deine Band und so, das ist ja alles extrem good news. Aber das, wie du ja weißt, ist trotzdem auch stressig und Arbeit und anstrengend und sowas. Und dementsprechend muss man manchmal auch einfach Sachen machen, die überhaupt keinen nachgelagerten Nutzen haben. Wie sagt man, Leisure Time, sich einfach hinsetzen, sich spazieren gehen. Ich weiß, dass dir sowas ja auch gut gefällt. Das darf man nur nie aus dem Auge verlieren.
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen so der zwangsläufige Nebeneffekt vom Hund, dass ich zumindest oft auch zweimal mit dem Hund draußen bin, was dann immer ganz angenehm ist.
Windhund muss nicht viel spazieren gehen. Der kann, ist eigentlich am besten, wenn er die ganze Zeit in so einem kleinen Zimmer bleibt.
Ja, der Witz ist, dass tatsächlich Windhunde tendenziell 20 Stunden am Tag pennen. Das geht also eigentlich. Ein
Pennhund.
Ja, genau, ein Pennhund. Aber ja, zweimal am Tag für eine halbe Stunde raus ist so das schon so das Mindestpensum eigentlich. Und wir haben jetzt auch einfach mal ein bisschen die Rennfähigkeit getestet. Wir haben hier direkt neben uns, also neben unserem Haus quasi mehr oder weniger, ist so eine Schule, so eine Middle School, und die hat so ein riesengroßes Feld. Und wenn die
geil auf die Kinder gehetzt,
richtig,
bitte sag.
Genau das. Ja. Wir sind zur großen Pause rübergegangen. Dann haben wir ein Kind mit Blut beschmiert.
auf die Eier, Schopper.
Am anderen Ende des Schulhofs, und dann haben wir Fass gebrüllt. Und dann ist
richtig geil
losgerannt mit.
Und das ist auch direkt das neue Nightmare-Video geworden. Also ja, drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also besser richtig geht's überhaupt nicht. Ich freue mich für dich und ich freue mich für euren Hund.
Ich freue mich auch für das Kind. Das kann jetzt die Wunder der, Krankenversicherung und all dem Ganzen in den USA jetzt einfach mal erleben, jetzt wo es einfach Reconstructive Surgery durchmachen muss.
Und auch einfach das gute Gefühl, bei wichtigen historischen Events dabei gewesen zu sein. So auch ich, Simon, denn halte ich fest, gestern. Ja, großer Tag, dem ich monatelang schon entgegengefiebert habe, bin. Ja, bei uns hat eine neue Aldi-Filiale in der Stadt aufgemacht.
Ah, nice.
Und ja, pass auf, halte ich fest. Und da darf ich natürlich nicht fehlen. Also ich sehe mich ja so ein bisschen, wie sagt man, als deutscher Repräsentant der Feinkost-Albrecht-Brüder. Aldi Nord, Aldi Süd, Aldi Florida.
Ambassador quasi.
So weit ja würde ich gehen, könnte man gehen. Und dementsprechend bin ich dann euch hin zu dieser Eröffnung. Um 8.30 Uhr kam ich an, musste feststellen, dass sich schon hunderte Menschen in die Schlange gestellt haben, ja, um dieser Eröffnung beizuwohnen, weil man die Chance hatte, eine Giftcard zwischen 10 und 100 Dollar zu bekommen. Also eine Chance, nicht garantiert. Und ja, die haben sich dann da halt morgens um 4, halt Ami-Style, dann halt einfach schon mit dem Liegestuhl und so in die Reihe gestellt. Und man muss ja auch sagen, das muss man den Amis wirklich lassen, für nichts und wieder nichts. Einfach nur, um dabei zu sein. Und dafür schätze ich das Volk. Und entsprechend bin ich hingegangen. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, die poste ich hier die Tage mal. Ja, und dann wurde so ein großes Bändchen durchgeschnitten. Da willkommen bei Aldi, Filiale so und so, und hast du nicht gesehen. Und dann durfte man da reingehen und einkaufen. Und es gab auch sonst überhaupt kein Showprogramm oder so. nichts, also wirklich gar nichts. Es wurde einfach nur aufgemacht und ich habe einen Schlüsselanhänger bekommen und eine Aldi-Tragetasche. Und durfte dann einfach für die wirklich unverschämten amerikanischen Lebensmittelpreise, die du auch nur allzu gut kennst, einfach ganz normal einkaufen.
Nice.
Aber ich war dabei und darum geht's ja. Ich und einige andere 100, die da in der Schlange gewartet haben, waren bei der Aldi-Öffnung dabei.
Nur dabei, also statt mittendrin.
So, News aus Florida. Andere wichtige News aus Florida. Simon, ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast, als du noch in Florida gewohnt hast. Unser Python-Problem, das Python-Schlangen-Problem in Florida.
Mhm. Ja, nee, habe ich nur so ganz.
Ja, also
ganz
in den 80er und 90er Jahren wurde das einmal auf einmal, ich habe da einen Bericht drüber gestern gesehen, ich kannte das Problem aber schon vorher. Also lange Rede, kurzer Sinn, in Florida, es gibt ein Python-Schlangen-Problem, weil viele Leute, die als Haustiere hatten, noch in kleinerer Form und die dann halt einfach nach, war das, Andrew oder Tony, 1992 gab es einen verheerenden Hurricane und da sind ganz viele Häuser in Schutt und Asche gegangen, kaputt gegangen, und diese ganzen Hausschlangen sind einfach alle ausgebrochen und mittlerweile gibt es eine absolute Overpopulation, eine Überbevölkerung an riesigen Python-Schlangen, die bis zu 8 Meter lang werden können, richtige Klopper, die halt auch einfach mal so ein Pferd snacken oder so, also richtige Maschinen, total geil eigentlich. Und es gab dann, die haben ja auch alles ausprobiert. Da sind jetzt so Prämien drauf aufgesetzt, wenn man irgendwie losgeht und eine Python platt macht, dass man dafür Geld kriegt, wenn man die Corps irgendwie präsentiert.
$12.
Ja, wahrscheinlich. So ein Einkaufsgutschein bei Aldi. muss man die Python aber als Beweis mit zu Aldi schleppen. Finde ich nur wieder, also wenn ihr solche Sachen hört wie Florida Man Doppelpunkt oder Florida Problems, der Struggle is real. Ne? Also man kann sich, also wenn ihr euch das Verrückteste auf der Welt ausdenkt, die Chance, dass das hier gerade passiert, ist ziemlich real, wie zum Beispiel unser Python-Problem.
Man kann sich vor allem auch die krassen Ronnies vorstellen, die damals in den 80ern und 90ern Pythons die als Pythons Hausschlangen, als Haustier, Alter. Du weißt, das waren Typen mit Corvettes, ja, auf jeden 100 Fall. Also Fokuhila.
Und in meinem Buch alles geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Typen, ja, mit denen ich mich bombig verstehe. So, also eigentlich so mein Volk. Fahrendes Volk auch, Gefühl, so vom Look and Feel. So Leute, die auf der Kirmes am Breakdancer stehen oder so. Die haben eine Python zu Hause.
Ja, und dann so ein bisschen so diese Jogging-Puffhosen mit so ganz abgefahrenen Mustern drauf, wie so alte Teppiche und so. Also weißt genau, der Schlagtyp, Alter.
Einfach geil.
Einfach
und die werden
geil,
jetzt immer größer, immer heftiger, immer aggressiver, dass sie sogar die ganzen Alligatoren ficken und die Alligatoren haben nicht mal mehr Bock, jetzt irgendwie sich zu zeigen, weil jetzt die Pythons hier das Sagen haben, das Zischen haben. Und Florida Man hat sich natürlich wieder was richtig Geiles ausgedacht. Und zwar haben die jetzt so kleine Hasen entwickelt, so kleine Roboterhasen. Mhm. Ja, da kostet einer irgendwie mehrere tausend Dollar und die wurden jetzt ausgesetzt. Und damit die Pythons die angreifen und die Leute dann im Headquarter sehen, okay, wo befinden sich die gerade, wo können wir die Schlange einsammeln, wo sind die auf diesen Hasen gegangen, da haben sie jetzt aber wieder die Rechnung ohne den Alligatorenwirt gemacht, denn der Alligatoren findet Hasen natürlich auch total super und so ein Alligator hat ja eine unglaubliche Kieferkraft und der hat diese Millionen Investition innerhalb weniger Tage komplett ruiniert, indem sie die einfach wie Erdnüsse mit ihren Kiefern zerknackt haben, die Teile. Halt einfach ein Florida wie immer Millionengrab, ja, aber geile Stories.
Florida
kommt
einfach
mich mal besuchen.
Ein Grab für alles, auf jeden Fall. Ein Grab unbedingt. Für alle Fälle.
Auch geil, Alter.
Ja.
Ich hoffe, die neue Nightmare-Platte hat noch keinen Namen, weil sonst hast du ihn jetzt.
Ja.
Ein Grab für alle Fälle.
Auf jeden. Lass uns doch mal über unsere Zuwendung in der Bierkasse sprechen.
Unbedingt, ich bin einfach so guter Laune, komme ich direkt ins Labern, aber deswegen schaltet ihr ja auch ein, um uns hier labern zu hören, aber du hast natürlich vollkommen recht, Bierkasse, nicht unwichtig.
Ja, unter paypal.me/gearofthedark, nicht Beer of the Dark, sondern Gear of the Dark, paypal.me/gearofthedark wurde gespendet für Bier von Marco Bayergrößlein. Er sagt, Sersen, ihr Hühner. Da ich seit 2,5 Jahren nicht mehr trinke, muss ich es diesmal anders machen und möchte mit diesem gespendetem Vermögen Frogstar Battle Machine aus Hof grüßen. Auch weil der Olli mir sein 6505 Peavey verkauft hat. Ich hab euch lieb. Ja.
Ja, geil. Wir euch auch. Frogstar Battle Machine. Also Grüße gehen raus.
Ja, den Olli kenne ich auch. Den habe ich mal auf dem Festival kennengelernt. Der hat, Der hat mal bei einer deutschen bekannteren Metalband gespielt. Fällt mir leider nicht gerade der Name ein, aber super netter Typ, mit dem habe ich mich dann über Gitarren unterhalten am Bühnenrand auf irgendeinem Open Air Festival. Grüße.
Ja, beste Grüße. Frogstar Battle Machine.
Erik Scheffert, oi, war vor kurzem zum ersten Mal in Florida. Day off in Lake City und Arbeitstag auf dem Halloween Festival. Interessant das Ganze. Viele Grüße, Kohl Erik. Ja, interessant, trifft's wohl gut. Das ist sein Fazit, nachdem er in Florida war.
Don't hate us, cause you ain't us.
Ja, so, weiter geht's mit Phil Shady. Ich glaube, mit dem Namen haben wir es heute nochmal zu tun. Kommt mir gerade so vor. Gestrenge, edle Ausstattung der Finsterniskerle. Ich besuchte so jüngst mit meinem Amicus Benjamin und seiner Gemahlin Elke das phänomenale Manta-Spektakel im Eiskeller zu Leipzig. Es verlockte große Freude, so hier ein Abriss an euch. Gnädig, Philipp Schattig.
Ja, besten Dank. Grüße zurück. Schön, dass es dir gefallen hat.
Ja. Julian Gruber. Diese Nachricht geht direkt in den Parbierkorb.
Nicht schlecht, gefällt
nice,
mir.
Gefällt mir auch richtig gut, Alter. Thorsten Pürwitz. Klingt wie eine Stadt in Brandenburg, oder? Pürwitz.
Ja, also irgendwo in Dunkeldeutschland.
Ja, irgendwo in Pürwitz machen gerade Nazis Urlaub.
Auch die müssen mal Urlaub machen, jetzt sei doch nicht so.
Auf jeden. Moin ihr Ottos, ich eier gar nicht lange rum. Danke für die gute Unterhaltung. Weitermachen. Wie die Band Briefbombe so schön schrieb, an zwei verschiedenen Orten bleiben wir uns treu. Briefe und Postkarten, der Inhalt, oi, oi, oi. Grüße auch an Semmel aus Berlin-Lichtenberg.
Also fantastischer Bandname und natürlich ultra geile Lyrics. Bin ich sofort dabei.
Same. Guido Spannberg. Hab gerade eine 7-Inch für 100 Euro gekauft. Was meint ihr? Guter Deal? Fragezeichen. Zwei Songs. Welcher Song ist wohl wie viel wert? 50-50. Guido Solido erwartet eine wohl durchdachte Antwort. Grüße an Arne, der sich nicht mal einen Euro davon selber einsteckt. Auch ein Solido-Typ. Erste Sahne, Arne.
Ja, erste Sahne, Arne. Arne ist tatsächlich ein absoluter Kracher, ist schon seit vielen Jahren mein Freund und Grüße gehen hier raus, Arne. Natürlich ein selbstloser Move. Und um uns und diesen Podcast zu unterstützen, Arne war natürlich, war bei einem unserer allerersten drei oder vier Manta-Shows, bei unserer ersten Headliner-Show in Hamburg in der Astra-Stube, Rest in Peace. Und aufgrund von da haben wir unsere erste 7-Inch, da hatten wir 100 Stück von verkauft für 5 Euro. Und er hatte kein Wechselgeld oder ich nicht. Und deswegen hat er mir einen Zehner gegeben und hat 2 mitgenommen. Und fühlte sich immer schuldig, dass er davon 2 rumliegen hat, weil das ja natürlich eine Rarität, ein sehr gesuchtes Stück ist, um auch die Frage zu beantworten. Da hast du mit dem Huni auf jeden Fall einen extrem guten Schnapper gemacht, weil ich habe das Ding bei Discord auch schon mal für 300 weggehen sehen. Also sehr, sehr geil und Arne, einfach um uns zu unterstützen, hat gesagt, ey, ich verkaufe das Ding, ich will davon nichts haben. Der Meistbietende muss das halt einfach hier an diesem Podcast spenden, damit wir, Simon und ich, was davon haben und ihr natürlich im übertragenen Sinne auch. Und dementsprechend geile Aktion, so Guido Solido, Glückwunsch zu der wirklich geilen 7-Inch. Die Songs sind natürlich in Geld gar nicht aufzuwiegen, absolute Kracher beide. Ich glaube, was da drauf, Spit und Astral Cannibal oder White Knights, glaube ich, weiß es nicht. Und Arne natürlich selbstloser Typ. Arne, ich schulde dir ein ganz, ganz großes Bier, wenn wir uns wieder sehen auf einem schönen Tag in Hamburg mit Jörna und Manni und den anderen Kollegen. Schwede, Grüße gehen raus.
100 Liter Bier für Arne, für jeden Euro ein Liter. Ganz genau,
auf jeden Fall geile Aktion.
Ja, mega. Andreas Brunner, moin. Wir, in Klammern, wir sind Daniel, Christian und Norbert und Andreas, waren gestern auf dem Heldorado Festival in Eindhoven und sind gerade auf dem Heimweg nach Nürnberg. In Klammern, okay, einer von uns wohnt in Fürth. In Klammern und ist Blind Guardian Fan. In Klammern, aber wir verraten nicht wer. Natürlich haben wir uns gestern Manta gegeben. Nun streiten wir über Hannos Körpergröße. Die Hälfte von uns sagen, er ist klein. Die andere Hälfte sagt, er ist normal groß. Unsere Frage, wer hat recht? In die Bierkasse gehen 15 Euro. Dafür gab es gestern am Festival genau 2 Bier.
Ja, erstmal danke, dass ihr da wart. Wir waren total überrascht über den guten Turnout. Das war ja so ein Festival und wir haben da schon um 16.30 Uhr gespielt und das war, danke well, bedankt. Holland hat abgeliefert und zwar nicht zu knapp, also sehr, sehr geile Show. War die letzte Show für uns des Jahres, dementsprechend schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hanno ist 1,86 Meter groß, was mich als Deutschen tatsächlich ein bisschen über dem Durchschnitt ansiedelt.
Okay, damit wären alle Bierkassen, Zuwendungen und Fragen über Körper- und Penisgröße geklärt.
Wie kann man denken, dass ich klein bin? Also wirke ich auf dich klein, Simon, wenn du mich irgendwo siehst?
Also wäre ich aus Fürth... Also
zumindest normal.
Pass auf, wäre ich aus Fürth und Blind Guardian Fan, würde ich wahrscheinlich denken, dass du eher klein bist.
Das muss man aber auch sagen, sie haben mich beobachtet in meinem nicht natürlichen Habitat in den Niederlanden und weltweit wohnen in den Niederlanden durchschnittlich die größten Menschen. Wusstest du das?
Klar.
Nee, es ist tatsächlich so.
Ja.
Die größten Männer sind in Niederlanden mit, glaube ich, einer Durchschnittsgröße von 1,85 oder so, was wirklich, wirklich groß ist. Also, danke für die ganzen geilen Spenden. Hört nicht auf, dasselbige weiter zu tun. Wir freuen uns über eure Sprüche, Zuwendungen, Fragen etc. Comments, Blasüls. Und das könnt ihr tun unter, Simon, ich bitte dich.
paypal.me/gearofthedark.
Warum die Leute, warum die Laune heute so gut ist, hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil wir kommen eigentlich so ein bisschen zu unserem Highlight des Jahres auch wieder. Soweit würde ich fast gehen. Wir haben viele geile Folgen gemacht, viel positives Feedback gekriegt. Für uns ist es natürlich immer, gerade so die Themenfolgen, jede Menge Arbeit, weil wir nicht einfach auf Record drücken und dann loslabern, sondern es gibt dann natürlich Themenmeetings, Sitzungen, es wird dann alles besprochen, eruiert, bla 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 bla. Und was wir heute machen, und vielleicht auch noch in der nächsten folgenden, also wo ich von ausgehe, weil es wirklich viel Feedback gab, endlich ist wieder Zeit, na Simon, für eine geile
FAQ-Folge. Wir kommen also von den Bierkassenfragen direkt zu Fragen für...
Fragen, die wirklich zählen.
Ja, nee, aber Fragen, für die ihr nicht bezahlen müsstet. Da könnt ihr euch natürlich auch mal ordentlich dankbar zeigen, hoffe ich, ne?
Musik. habt ihr auch gemacht, wirklich mit bestimmt also über 100 Leute haben irgendwas kommentiert. Wir versuchen irgendwie das meiste davon abzudecken. Ein paar Sachen haben wir auch schon mal beantwortet. Da können wir euch empfehlen, hört euch einfach Folgen an oder die anderen FAQ-Folgen. So ein paar Sachen tauchen immer wieder auf. Grundsätzlich freuen wir uns aber natürlich, weil das immer Bock macht und für uns jetzt halt auch einfach ein bisschen Unterhaltung ist. Und da sind wir natürlich ganz vorne mit dabei, wenn es nicht um Arbeit geht.
Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Da bin ich immer dankbar, wenn wir gar nichts.
Außer einer, der das nachher noch editieren muss, das wäre dann wohl ich, aber das vergesse ich jetzt mal ganz kurz und deswegen hauen wir direkt rein, Simon, oder?
Ja, hauen wir rein. Wer liest die erste Frage vor?
Och, fang du doch einfach an. Okay. Nee, weißt du was? Ich fange an.
Na gut. Weißt du was? Ich fange an.
Ja gut, also nee, weißt du was, Simon? Ich fange an.
Nee, also ich habe eine ganz tolle Idee, soll ich anfangen?
Ja gut, dann fang du an. Obwohl, lass mich anfangen. Na, okay, fang du an.
Okay, ich fang an. Moinsen, jeweils eure drei Favorite Vocalists mit kurzer und knapper Begründung.
Wie machen wir das? Der die Frage stellt, muss auch als erstes antworten?
Nö, der andere also dann. Muss
ich... Gut, ich hoffe, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Metal, weil da habe ich gar nicht so viel. Ich würde mal sagen, also wenn es wirklich um Sänger geht, also oder Sängerinnen, Hope Sandoval von Mazzy Star, immer eine Stimme, die mich wirklich schmelzen lässt. Nick Cave, einfach weil der The Goat ist, für immer. Tom Petty, einfach wegen einer schönen Stimme und einfach Talent. Mhm. Wenn es um Metal geht, würde ich sagen Martin van Drun von Asphyx. Also ist für mich der beste, geilste Death-Metal-Sänger in meinem Buch. Und wenn es um Rap geht, Big L, würde ich sagen.
Okay, fair enough. Im Metal fallen mir ein spontan Barney von Napalm Death. Ich finde tatsächlich, dass der nach wie vor auch vor allem unfassbar brutal klingt. Und der ist jetzt ja nun auch nicht mehr der Jüngste.
Sieht aber ganz kurz besser aus denn je. Ich habe ihn in UK getroffen. Wir haben am selben Abend gespielt, haben zusammen kurz Fußball geguckt. Und wir freuen uns immer, wenn wir uns treffen. Alter, der ist ultra schlank, mega sportlich. Also wirklich, wirklich erstaunlich, wie man in dem Alter in Anführungsstrichen noch so fit unterwegs sein kann.
Ja, und Stimme halt mega. Was war das letzte? Das letzte Album war ja sehr gut. Und die haben dann zu dem Album noch so eine Companion-EP gemacht. Mit so einem grünen Cover. Und da der erste Song, Narcissus heißt der. Alter. Also von Anfang an, wenn die Vocals da einsetzen, ist so eine meiner meiner Lieblings-Metal-Vocal-Performances ever. So. Also das ist so aggro einfach. Ansonsten noch bei Metal, ich mag tatsächlich die Stimme von Luke LeMay von Gorgatz sehr gerne, weil der für Death-Metal-Verhältnisse sehr viel Soul in der Stimme hat. Ist halt nicht so ein, wie soll ich sagen, also gerade auf den letzten Werken auf jeden Fall. Es ist halt nicht so ein stumpfes Gegrunze, sondern ich habe das Gefühl, da so ein bisschen, weißt du, wie Crowbar-Vocals, ja, wo auch viel, viel so ein emotional gepresster Gesang ist, aber das halt so in Death Metal. Finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ansonsten, ja, Rap mochte ich immer sehr, Guru von Gangsta. Dann bin ich ja großer 80er-Jahre-Fan, also ob ich das Fass jetzt aufmachen muss, so, aber keine Ahnung. Echo and the Bunnymen, The Killing Moon ist eine meiner Lieblings-Vocal-Performances aus den 80ern.
Ist unfassbar. Alter. Auch Lips Like Sugar, auch Echo and the Bunnymen, auch wunderbar.
Ja.
Aber ja, wir haben uns heute vorgenommen, auf jeden Fall die Fragen etwas knapper zu beantworten. Ja. Also, Simon, don't open the can of worms.
Genau, also mehr tiefer in die 80er brauchen wir jetzt nicht einzusteigen. Aber ja, es gibt vieles.
Also, David Hilgers Lena. Okay, die Frage geht an Simon, deswegen sollte ich die wahrscheinlich auch fragen. @Simon, irgendwie verstehe ich das mit W-Farm nicht ganz. Wer tut das schon? Nach Transmetropolitan, sage ich das richtig?
Genau,
Simon?
Transmetropolitan, ja.
Eurer Durchbruchplatte wolltet ihr laut einer deiner Aussagen im Podcast den Leuten ein Brett vor den Kopf zimmern und absichtlich etwas komplett anderes machen. Das hat sich dann mit MMX, wie spricht man das aus, ja, Simon?
MMX kannst du sagen, oder?
Fortgesetzt. Ja. Nach dem Album kam ja dann der Split, in Klammern, wenn ich mich richtig erinnere. Gab es bei euch nicht mal den Gedanken, noch ein Transmetropolitan-Album zu schreiben, um Fans und Shows technisch auf das nächste Level zu kommen? Ich meine, eure Base war stark, mit wachsender Bekanntheit hätte sich auch alles verbessert, Doppelpunkt. Touren mit Nightliner zum Beispiel, mehr Budget für die weiteren Alben und größere Labels. Und dann, wenn euer Name groß genug ist, dann wäre ein Album wie MMX doch besser gewesen. Lange Frage.
Ja.
Ich frage deshalb, weil ich damals und heute großer Fan der Band bin und nicht ganz verstanden habe, warum man so etwas in meinen Augen Großartiges enden lässt. Es waren ja nicht alle in der Band dafür, dass es endet, soweit ich das verstanden habe. Für mich war es immer ein Traum, in so einer Band zu spielen und zu wachsen. Ich bin mir sicher, ihr wärt heute richtig groß. Und das, ohne eure Seelen an den Mainstream verkauft zu haben. So, da weiß der David aber natürlich mehr über dein Leben und deine Karriere als du, habe ich das Gefühl. Aber ich bin gespannt, was der Simon da sagt.
Also erstmal also ich kenne David noch von früher, der hat immer Shows in Bayreuth veranstaltet.
Und bin ich noch nie in meinem Leben gewesen, glaube ich, in Bayreuth.
Die waren immer geil. Die Shows waren immer sehr geil, immer voll und die Leute haben immer sehr viel Energie gehabt, auf jeden Fall. Also schön, dass du noch immer großer Fan der Band bist. Da als Zwinker-Smiley jetzt, aber als großer Fan solltest du wissen, dass nach der MMX noch nicht Schluss war, denn da kam ja noch eine Platte danach namens Voyeur. Ansonsten nein, den Gedanken, nochmal ein Transmetropolitan-Album zu schreiben, gab es nicht, weil wir darauf keinen Bock gehabt haben. Und keine Ahnung, wir keine Band war, die das vielleicht mit so einem Kalkül gemacht hätten. Außerdem getourt im Nightliner haben wir mehrfach, hast du ja angeschrieben, dass das dann möglich wäre, wenn wir nochmal Transmetropolitan nochmal geschrieben hätten. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre fast nur im Nightliner getourt, was nice war auch, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zum Van. Aber ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so ein bisschen, vielleicht sind wir da alle so ein bisschen zu verklemmte Musikertypen am Ende des Tages, um dann mit so viel Kalkül zu sagen, so, wir machen jetzt nochmal das und das, damit die Band größer wird. Vor allem kannst du ja auch überhaupt nicht garantieren, dass wenn wir jetzt nochmal einen Abklatsch der ersten Platte gemacht hätten, dass das irgendjemand gut gefunden hätte oder dass es den gleichen Impact gehabt hätte. Ich glaube, dass das, ich finde aus deiner Frage, ich lese viel Nostalgie raus und lese, dass die Platte für dich einen riesen, großen Impact hatte und das finde ich sehr schön. Aber ich glaube, man muss sich da so ein bisschen davon trennen, dass dieser Impact wiederholt werden kann. Und ich glaube auch nicht, dass hätten wir nochmal eine Transmetropolitan geschrieben, dass die dir vielleicht genauso viel bedeutet hätte, die Platte. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwas daran geändert hätte, an der Trajectory der Band sozusagen. Ich glaube nicht, dass wir heute riesengroß wären. Wir alle wollten nicht unbedingt aufhören, aber haben uns trotzdem drauf geeinigt. Keine Ahnung. Und jetzt mache ich halt Nightmare. Und bin happy damit als Musiker, wo ich bin.
Danke, Simon. Dann machen wir weiter.
Ja, Mark Nickel. Sind Cover- und Tribute-Bands cool oder shit? Hanno.
Boah, Alter, ich kenne jetzt nicht ein Beispiel, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. Jetzt will ich aber auch nicht ausschließen, wenn ich nach dem vierten Bier irgendwo stehe und da spielt eine Band wirklich gutes Zeug, also irgendwie AC/DC oder so, oder andere Sachen. Also ich weiß noch, dass ich mal echt, also da hatte ich aber auch schon irgendwie so 12, 13 Bier drin. Da war ich auf einer Abi-Party und da war so eine richtig geile Dorfkapelle aufgeladen. Das war auch in Achim oder so bei Bremen. Und die haben dann Looking for Freedom von David Hasselhoff gespielt und ich weiß, das, also für mich blieb die Welt kurz stehen. Ich bin völlig ausgerastet. So, also dementsprechend, also wenn mich das auf dem richtigen Fuß erwischt, der richtige Song, kann geil sein. Mir fällt jetzt aber überhaupt nichts ein, wo ich sage, so ja, das ist die und die Band und die sind immer geil. Also, aber irgendwie, keine Ahnung, also Coverbands haben auch so eine tiefe Traurigkeit in sich, die mir immer gefällt.
Ja, würde ich mich anschließen an dem letzten Satz. Es hat immer so, oder nicht immer, aber kann so ein bisschen so einen Beigeschmack haben. Ich habe die Story hier schon ein paar Mal erzählt, als auf Philipps Hochzeit wir die Hochzeitsband gefragt haben, ob sie Purple Rain spielen können und die das unfassbar genailed haben. Auch bei mir blieb die Zeit ein bisschen stehen. Das war echt, das war natürlich echt eine krasse Darbietung. Wahrscheinlich hat Philipp als Musiker sehr penibel darauf geachtet, dass seine Hochzeitsband auch geil ist. So, ich glaube, dass das schon eine Rolle gespielt hat und er sich Mühe dabei gegeben hat, die Band auszusuchen, weil, krasse Nummer gewesen auf jeden Fall. Von daher, keine Ahnung, wenn es Spaß macht, dann sollen die Leute covern, auch wenn sie traurig sind dabei.
Tor Mentor fragt, wie schreibt ihr eigentlich eure Musik? Ganz alleine vor dem PC oder rumjam im Proberaum? Oder bringt ihr fertige oder halbfertige Ideen mit und bastelt da was draus? Ja, die Frage haben wir jetzt mal ganz ausnahmsweise drin gelassen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, bei fast 150 Folgen oder so Gear of the Dark haben wir das schon öfters mal thematisiert. Wir beantworten uns trotzdem kurz und knackig, Simon.
Ja, von allem etwas auf jeden Fall, aber mit der Zeit hat sich's definitiv verändert. Rumjam im Proberaum eher früher, dann fertige oder halbfertige Ideen in den Proberaum bringen, auch schon alles gemacht. Heutzutage dann leider doch oft alleine vom PC oder in Zusammenarbeit irgendwie vom PC. Man kann, jetzt klingt vom PC so ein bisschen dumm und stumpf und man kann es natürlich auch romantischer sagen und sagen, man sitzt im Studio, ja, und schreibt im Studio oder in einer Studioumgebung und ob das jetzt ein total krasses Setup ist oder ein sehr simples, whatever.
Ja, bei mir eigentlich ähnlich wie bei dir. Die erste Manta-Platte, da haben wir, also klar, also es liegt jetzt in der Natur der Sache, dass man als Gitarrist oft irgendwie eine Songstruktur oder einen Riff mitbringt und dann darauf rumjammt. Das haben wir einfach, weil wir beide da zurzeit in derselben Stadt gewohnt haben, natürlich leichter machen können. Und heutzutage und die letzten Jahre war das eigentlich eher so, dass ich schon sehr, sehr, sehr weit die Songs eigentlich mir im Kopf zusammenlege und die ganzen Zutaten mitbringe und dann manchmal das so Irin vorstelle und beim Jam wir dann im Proberaum A feststellen, ist das gut oder kann das weg und wie packt man das so, wie sagt man, so strukturmäßig zusammen. Und bei der letzten Platte haben wir wieder so ein bisschen, da war Erich in Florida und wir haben das sehr grob und sehr rough einfach so auch bei mir im Büro irgendwie so, er hat so sich die Parts so auf dem Bein mit den Händen getrommelt und ich dazu die Riffs gespielt. Dann haben wir das kurz irgendwie als Video aufgenommen und sagen so, der Song ist jetzt fertig. Also das war eigentlich am coolsten, so total rough. Und dann eigentlich im Studio das live aufgenommen, wo der Fehler dann auch so ein bisschen zum Pinselstrich wurde. Das macht natürlich am meisten Bock, ist aber auch nicht immer möglich. Deswegen ganz, ganz, ganz viel Musik schreibe ich natürlich auch genau wie Simon einfach zu Hause mit der Gitarre am Schreibtisch.
Weiter geht's mit Hank Frank Buhl. So spreche ich das jetzt aus. Oder Hank Frank Buhl.
Hank Frank.
Hank Frank. Was fühlt sich für euch besser an, in einem eher kleineren, aber proppevollen Club zu spielen oder auf einem großen 50.000er Open Air um 14 Uhr?
Ja gut, also ein kleiner, proppenvoller Club ist natürlich immer geil und zwar ausnahmslos. Das ist ganz klar. Und ich habe auch schon große Festivals um 14 Uhr gespielt, wo jetzt vielleicht nicht 50.000 waren, aber definitiv weit über 10.000 oder 20.000 Leute. Auch das kann richtig, richtig geil sein. Wenn du mit deiner Frage meinst, auf einem großen Open Air um 14 Uhr, wenn da nichts vor der Bühne los ist, dann selbstverständlich der proppenvolle Club, weil große Bühnen machen natürlich nur Spaß, wenn da auch viele Leute vorstehen.
Ja, ich würde sagen, es kann beides geil sein. Wenn um 14 Uhr 50.000 Leute auf dem Open Air stehen, dann ist es wahrscheinlich auch fett. Ansonsten Clubshow geht immer, wie Hanno schon gesagt hat.
Kev Dolchstoß at Hanno. Danke, dass ihr mir meinen Feierabend auf dem Summer Breeze dieses Jahr so versüßt habt und mir die norddeutsche Kneipe für mich ohne Alk in Klammern mit Humor auf die Bühne gebracht habt. Eure aktuelle Platte ist der Hammer, Ausrufezeichen. Macht weiter so, des Weiteren muss ich zugeben, dass ich aufholen muss bei Gear of the Dark. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen, ja. Kev, und da wollen wir dich bei unterstützen, indem wir dir einfach mal verzeihen. Frage an euch, ist es möglich, dass ihr mir erklärt, wie ihr euren Bautzner Senf in die USA schmuggelt? Gibt es da ein eigenes Kartell für? Ja, Simon.
Ja, das Kartell ist man selbst im Reisekoffer oder ich hatte auch schon, also mir hat sogar meine Mutter schon in Paketen Senf rübergeschickt.
Ja, ich habe tatsächlich meine aktuelle Bautzner-Tube ist tatsächlich, ich glaube, boah, ich weiß nicht, von wem die kommt, irgendwie eine der vielen Fangeschenke am Merchstand muss es gewesen sein. Die habe ich tatsächlich auch im Koffer mitgebracht. Weil das ist ja immer das Problem. Ich reise nicht immer mit Aufgabegepäck. Und dann kann man ja immer nur bis zu 100 Milliliter mitbringen. Aber diesmal hatte ich Aufgabegepäck. Dementsprechend ging auch einiges an Bautzener Senf. Die Marke, die wir nicht mehr erwähnen wollen, weil wir kein Pfennig Geld von denen sehen, ging mit in die USA. Also dementsprechend, jeder Kühlschrank ist immer voll Senf und eigenes Kartell gibt es. Da werden Simon und ich uns in Zukunft weiter zu äußern, wenn wir da unser Senfkartell gänzlich aufgebaut haben. Weil das ist natürlich alles höchstgradig illegal.
Das auf jeden Fall. Alexander Brack Fragt Ed Hanno, könnt ihr euch mit Manta vorstellen, Coversongs live zu spielen? In Klammern zum Beispiel von der Grunge Town Hooligans 2. Und Ed Simon, könnt ihr euch mit Nightmare vorstellen, Coversongs im Studio aufzunehmen? Fang du an.
Ja, vorstellen können wir uns wie so oft ganz, ganz viel. Das Problem ist, bedeutet, man muss dann halt immer sehr viel üben und das können wir uns immer nicht so gut vorstellen. Und die Coversongs jetzt insbesondere von der Grunge Town Hooligans, die wurden ja von Anfang an auch jetzt nicht so, produziert wie sonst vielleicht eine Manta-Platte. Also es wurde da jetzt nicht so, wer ist klar, man hört trotzdem nur Gitarre und Drums, aber da habe ich schon mehr Overdubs drauf, glaube ich, als sonst. Sprich, die waren jetzt nicht darauf ausgelegt, dass wir die 1:1 oder sehr nah am Original auf die Bühne bringen könnten. Dementsprechend müsste man die dann vielleicht ein bisschen rumarrangieren. Haben aber auch schon mal dran gedacht, so den einen oder anderen, das könnte schon geil kommen, ohne Frage.
Ja, und wir haben im Studio schon einen Coversong aufgenommen, und zwar den Deep Cut Suction von Godflesh. Gab es allerdings nur analog, und zwar auf der auf dieser Remix-Version unseres letzten Albums, die über Waxwessel rauskam vor...
Remix!
Ja, aber eben, ja, Remix, ich meine jetzt nicht Techno-Remix oder elektronische Remix, sondern einfach...
Doch, Remix!
Der,
DJ Lethal!
Der Alternativmix, das ist das bessere Wort, der Alternativmix unserer Platte, nannte sich Deformity Drift Reformed. Wenn du das Cover hören willst, musst du die Platte gebraucht kaufen.
Alternativmix klingt auch geil. Der Alternativmix meiner Ehe. Der Alternativmix meines Arbeitsplatzes. Klingt nach einem sehr, sehr harten Wort, aber gefällt mir auf jeden Fall gut. Christian Schmitz fragt, Ed Hanno, das bin dann wohl ich. Jo. Wie schaffst du es, auf Tour deine Stimme zu behalten? Ja, die Antwort ist nicht immer. Das kann auch mal einfach nicht klappen. Denn ich bin A, kein begabter Sänger und B, habe ich auch keine besonders geile Technik. Und ich kann nur mein Möglichstes tun, diese Stimme zu behalten, wenn ich auf Tour bin. Und das bedeutet, mega pisslangweilig, immer der Erste im Bett zu sein. Und viele Leute fragen sich, warum ich nach der Show nicht wie Erich manchmal beim Merch abhänge oder so. Das liegt einfach daran, dass wenn man seine Stimme am nächsten Tag wieder genauso einsetzen will wie am Vortag, dass nichts besser hilft, als einfach nach der Show kategorisch die Fresse zu halten. Wirklich gar nicht reden. Und nach Möglichkeit ins Bett gehen und schlafen. Und dementsprechend... wenig, sehr, sehr, sehr wenig Alkohol. Ich habe immer so einen Drink, bevor es auf die Bühne geht. Das war es dann aber auch. Es gibt danach keine Drinks, keine kalten Getränke. Obwohl ich mich zu 2 Bier auf der Bühne beim letzten Gig jetzt auf dem Heldorado habe hinreißen lassen. Und das ging auch vollkommen klar, weil die Vorfreude auf zu Hause auch so groß war. Und ansonsten, ja, also knock on wood, ich wärme mich sehr lange auf, bestimmt 30 Minuten oder so, bevor es losgeht. Ich versuche den Soundcheck sehr kurz und knackig zu halten und mich da nicht zu verausgaben. Und ja, kein Rauchen, kein Party machen danach und dann immer aufs Beste hoffen. Wenn man dann aber richtig krank wird und sich eine fette Halsentzündung oder Erkältung einhandelt, dann kannst du die tollste Technik der Welt haben, ist die Stimme trotzdem weg. Um das eben zu beenden, ich bin auch nicht gerne Sänger. Wirklich überhaupt nicht. Es nervt mich total und im nächsten Leben gerne nicht wieder. Denn es ist immer extrem viel Druck auf einem, es hängt viel von einem ab. Und die Leute nehmen einem das auch oft sehr übel, wenn man dann nicht richtig performt. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, ich will das gar keinem unterstellen. Aber ich habe Angst, dass sie es mir übel nehmen könnten. Und dann hat man, es ist ein Scheißgefühl, wenn man Angst hat, dass der eigene Körper nicht funktioniert, so wie er sollte.
Ja, ich kann dazu natürlich nicht viel sagen. Ich würde sagen.
Du wirst in deinem nächsten Leben Sänger, das hast du so richtig verdient.
Ja, gerne.
Okay. Weiter geht's mit. Du bist dran, glaube ich, oder?
Nö.
Ach so. Nee, doch, ach klar, ich habe die doch vorgelesen, oder nicht? Nee, du hast es vorgelesen, ja. Ne? Mache ich trotzdem weiter. Pedals and Tea, das ist ja gute Kombo. Alter, ich gucke auch gerade auf meine ganzen Pedals und sauf dabei schön Green Tea. Stellt bitte ein fiktives Rig für den jeweils anderen zusammen, das er maximal hassen würde. Geile Frage, Pedals and Tea, gefällt mir. Simon, dann mach mal bitte.
Auf jeden Fall, erstmal kurz Einleitung. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, meine Frau hat mir Kaffee mitgebracht von ihrem Spaziergang mit dem Hund. Wie geil ist das denn? Und zwar das Rig, was ich mir für Hanno ausgedacht habe, ist eine Fan Fret 9 String. von Agile Guitars. Ich weiß nicht, ob du Agile bekennst.
Nein, aber der Name macht schon so mega, dass ich mein Messer hier jetzt, guck mal hier, so zack ist die Klinge auf.
Eigentlich schade, dass es von Strandberg keine neuen Seiter gibt, sonst hätte ich dir die aufgehalst.
Es gibt von Strandberg schon viel zu viele schlimme Dinge in dieser Welt.
An das würde ich dann sagen, in das Boss Metalcore ML2, kennst du wahrscheinlich noch nicht das Pedal, und von da aus in ein Fractal XFX 3 MK2 Turbo als Preamp, aus dem du dann Stereo rausgehst mit zwei Electro Harmonix Magnum 44 Power Amp Pedalen in zwei Ibanez 4x12 Cabs.
Ja, okay. Geil, finde ich mega, kann ich nicht toppen. Also Simon hat gewonnen. Ich glaube, was ich für Simon machen würde, ich würde ihm so eine richtig von AliExpress oder wie das heißt, so eine ganz billige Gesangsanlage holen und so ein richtiges Scheißmikrofon und dann muss er auf der nächsten Hochzeit Purple Rain singen.
Okay, aber es ist ja kein Guitar-Rig, was du mir jetzt hier aufhältst.
Nee, aber da steht fiktives Rig, nicht Guitar-Rig.
Wir wissen alle, was gemeint ist, von Pedals and Tee.
Aber Simon, ganz ehrlich, egal was ich sage, ich könnte das nicht toppen, fand ich jetzt wirklich mega von dir. Also weil es gibt Sachen, die ich, also ich, mir fällt jetzt gar nichts ein, was du so richtig hassen würdest, so weißt du, aber das, was du genannt hast, ist schon richtig, richtig abartig. Ja. Also so wirklich und dementsprechend, ich könnte dir jetzt sagen, irgendwie so eine Gretsch Falcon Gitarre mit so einem Slapback Delay in so ein, keine Ahnung, so ein 50er Jahre Tweet-Amp und da sollst du Rockabilly mitspielen, dann würdest du halt sagen, ja, wieso, ist doch cool, kann ich aber nicht. Also es wäre jetzt kein geiler Diss, so, weißt du?
Schade eigentlich, ja. Naja.
Würde dir auf jeden Fall gut stehen.
Mhm. Bin ich dran mit Frage vorlesen?
Doch, du bist dran.
Es wird alles zu konfus. Ich glaube, ab jetzt einfach planloser und nach Feeling, oder? Damit wir hier nicht mehr, es muss ja alles nicht so organisiert sein. Phil Shady, siehst du, hier ist der Name nämlich wieder, aus der Bierkasse. Wie läuft das bei Manta mit dem Shirt ausziehen vor einer Show ab? Ist das ritualisiert? Schaut ihr euch in die Augen und bondet dabei oder wird das einfach 5 Sekunden vorm auf die Bühne gehen vom Körper gerissen und los geht's?
Ja, also das ist immer erstaunlich, was Leute da rein interpretieren. Heute ja sowieso, also total, schwieriges Thema, sich bei der eigenen Show ohne T-Shirt auf die Bühne zu stellen.
Im besetzten Haus geht sowas nicht.
Ja, gut, deswegen spielen wir auch nicht so oft in besetzten Häusern, sondern auf unserer eigenen Show, wo die Leute eigentlich sehr, sehr wissen und auch dafür Geld bezahlen, was sie bekommen. Hm. Ist aber auch egal. Was ich meine ist, wir haben das weder jemals ritualisiert, noch uns da Gedanken drüber gemacht haben. Das ist genau der Grund, warum wir so auf der Bühne stehen, wie wir stehen, sondern weil wir das einfach so aus dem Proberaum kannten. Und der Übergang vom Proberaum damals auf die Bühne sehr schnell und sehr fließend ging, haben wir uns da einfach überhaupt keinen Kopf drüber gemacht. Wir haben uns genauso aufgestellt und also das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber wir hatten bei den ersten Show jetzt auch kein zweites T-Shirt dabei und dann war das sehr logisch, wir ziehen uns das jetzt aus, weil wir das nicht durchschwitzen wollen. Und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen, also ritualisiert ist eher das falsche Wort, sondern hat sich dann halt einfach so als Habitus eingeschlichen. So, vielleicht ist Ritual dann doch das richtige Wort, ich weiß es nicht, es ist einfach so gekommen. Aber nein, wir feiern das überhaupt nicht ab und wir machen uns da auch keine Gedanken, sondern meistens sitzt Irene schon mit freiem Oberkörper Backstage und ich habe noch einen Pulli an oder so. Und dann spielen wir einfach so. Es geht ja auch um das eigene Körpergefühl und ich fühle mich so wohl und Erich offensichtlich auch. Und wenn die Band sich wohlfühlt, dann sind die Chancen auch einfach größer, dass man eine gute Show macht, wo man den Musikerinnen und Musikern vielleicht auch ansieht, dass sie eine gute Zeit haben. Und bei uns sieht das eben so aus und wer das nicht sehen möchte, braucht nicht kommen.
Ja, das ist wohl wahr, Hanno. Wann kommt endlich die Platte mit den besten Gags und Saufsprüchen, fragt Laugenhannes.
Naja, erstmal bin ich dran, die Frage vorzulesen, Simon. Und das, genau, Laugenhannes möchte das wissen. Wann kommt endlich die Platte mit den besten Gags und Saufsprüchen, sag ich jetzt nochmal.
Ja.
Wir arbeiten dran.
Ja, ich sag, wenn Rick Rubin sich zurückmeldet, dann geht's langsam
ganz
los.
Genau, also der wollte uns mal ein paar Vorabmixe schicken und so gagmäßig, also bisher warten wir noch. Ja.
Dann kommt jetzt eine ganz wichtige Frage von Thomas Hagen. Was wurde aus 6ix10ine?
Ja, das war meine Band vor vielen Jahren. Eine deutsche Punkband, in der ich gespielt und Gitarre gespielt und gesungen habe, bevor sich eine zweiköpfige Rap-Formation auftat mit demselben Namen, die wir eigentlich heute immer noch auf Millionen verklagen müssten, die dann auch viel, 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 viel erfolgreicher waren als wir. Nämlich, wir waren gar nicht erfolgreich, leider. aber hatten eine kleine, aber treue Fanbase und haben zwei Platten gemacht. Gerade die letzte, Automat Superieur, gefällt mir sehr gut. Was wurde aus Sixten? Also ich bin mit den Jungs immer noch gut befreundet. Timo, der Schlagzeuger, sehr, sehr talentierter Drummer, der hat die Wellenschmiede in Hamburg gegründet. Ein geiles, geiles Studio und ist damit auch verantwortlich für die ersten beiden Manta-Platten und auch für viele andere Sachen in der Manta-Karriere, für Vocalaufnahmen, Mastering und Mixes und ganzen Kram. Also sehr talentierter Typ, der macht immer noch Platten. In seinem sehr geilen Studio, die Wellenschmiede in Hamburg, checkt das mal aus. Nösen, der andere Gitarrist, ist immer noch ein guter Freund von mir, den habe ich gerade in Bremen getroffen, da wohnt er und der ist seit Jahr und Tag, macht der Techno-Mucke, ist eigentlich ein unfassbar talentierter Elektromusiker, ist aber auch einfach wahnsinnig gern zu Hause und verlässt selbiges sehr ungern, deswegen ist er meistens bei sich zu Hause. Könnt ihr mal auschecken, hat eine Formation, dann halte ich fest, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Dudelsalat. Da kann man sich, manchmal machen die so Livestreams auf YouTube und Stefan arbeitet immer noch als Promoter für Musik oder Kino, weiß ich nicht ganz genau gerade, in Hamburg. Er hat eine Agentur, die nennt sich Vollkontakt, guter Mann, ultra
guter Name talentiert für die Agentur.
Ultra talentierter Bassist auch, also sehr, sehr geil und wir sehen uns alle viel zu selten. Dementsprechend, was wurde aus Sixten? Eine schöne, schöne, schöne Erinnerung.
Das hast du schön gesagt, Hanno, weil die nächste Frage sich auch an dich richtet, würde ich sie jetzt nochmal vorlesen. Und zwar,
ja, mach einfach.
Hanno, wie betitelst du selbst die Musik von Manta? Doom, Sludge, Crust, gibt es da überhaupt eine Kategorie?
Ja, aber antworte du das doch mal, Simon.
Oh, finde ich aber auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich finde, Manta hat Elemente von all dem, aber auch so ein bisschen Motorhead und hier und da mal ein Black Metal Riff. Also, keiner, weißt du was? Ich finde eigentlich, ja, nee, es trifft es auch nicht so richtig. Ich wollte jetzt gerade so ein bisschen Heavy Metal sagen. Ich meine damit jetzt natürlich nicht Judas Priest oder Manowar oder so. Weißt du?
Also, Manowar stand schon hier und da Pate, so was so das Epische betrifft. Gerade ja. bei den ersten beiden oder bei der zweiten, dritten Platte.
Punk ist mit bei. Ja.
Unbedingt. Ja, also man muss ja fairerweise auch sagen, dass weder Erich und noch ich jemals wirklich Metalheads waren. Wirklich überhaupt nicht. Also wir haben nur versucht, irgendwie so intensive Musik, so doof wie das Wort auch klingt, zu spielen. Und so Sludge, das ist für mich ein absolutes Unwort, das habe ich ja auch schon echt oft gesagt. So das, was als Sludge-Musik gilt. Ich habe von all diesen Bands nicht eine Platte zu Hause und das interessiert mich auch null. Mit Crust kann ich schon mehr anfangen, mit Doom sowieso. Und,
gut, aber zwischen Sludge und Doom sind ja die Grenzen fließend. Ja, also
unbedingt.
Also von daher.
Ja, ganz genau. Ich finde nur, dass es in dem Bereich Sludge einfach so dermaßen viel Schrott gibt.
Kannst du über Doom aber auch sagen.
Ja, aber vor, sagen wir mal so 2012, 13 hat sich wirklich, also selbst meine Mutter gefühlt eine Sludge-Band gehabt. So, weißt du? Und da gab es noch mehr Schrott unter dem Banner als unter dem Doom-Banner zu der Zeit. Das würde ich schon behaupten. Gibt es da eine Kategorie? Nee, eigentlich nicht.
Weißt du, was mir gerade einfällt, Hanno? Ich unterbreche dich sehr gerne.
Mach das bitte.
Und zwar, ich erinnere mich so ein bisschen, als ich jünger war, zu Zeiten von Acid Breath und so weiter, und wir so mit lokalen Bands gespielt haben, die auch auf irgendwie noch nicht so richtig wussten, was sie sind, da ist manchmal der Begriff Metal Punk durch den Äther geflogen. Und weißt du, irgendwie so richtig unpassend finde ich es nicht.
Nee, überhaupt nicht. Wir haben das ja auch mal in der Selbstbeschreibung vor 10 Jahren einfach mal so. Und jetzt mittlerweile gibt es auch viele andere Bands, also es ist natürlich, die sich so nennen, aber wir so Black and Punk. So, Black Punk oder so. Weißt du, Black Punk, Punk. Black ist aber auch egal, denn ich glaube, wir haben mit Manta was geschaffen, was du mit W-Farm schon viel früher gemacht hast. Schon ein Sound, der so sein eigenes Trademark ist. Und das ist, glaube ich, immer gut. Und wir sind natürlich Lichtjahre davon entfernt, das Rad neu erfunden zu haben. Also mit Manta noch deutlich weniger als mit W-Farm, würde ich behaupten. Aber ich glaube schon, dass man Manta hört. Also dass man das schon hören kann. So, dass ich schon eine gewisse Signature-Art habe, wie ich Riff schreibe. Und weil die Band ist ja sehr, sehr catchy auch. So, ich bin ja ein Popper so und dementsprechend versuchen wir natürlich in aller vermeintlichen Härte trotzdem irgendwie versuchen, das immer sehr quadratisch praktisch gut irgendwie rüberzubringen und doch in sehr klare Songstrukturen irgendwie zu verpacken. Und ich finde, das ist eigentlich Trademark von Manta, dass das harte Mucke ist, die aber sehr eingängig ist.
Fair enough. Na dann.
Mach ich mal weiter. Timscar OCR. Moin ihr beiden. Wann gibt es neuen Merch von Gear of the Dark? Sehr wichtige Frage. Ich habe die beiden letzten Shirts sehr gerne unterm Weihnachtsbaum getragen. Zur Freude, / Leidwesen meiner Familie. Cheers. Ja, wir müssen natürlich nachlegen. Wir wollen aber gerne mal ein neues Design machen. Nicht nur die alten Dinger immer wieder neu auflegen. Dementsprechend.
Lass uns doch einfach, weißt du was, wir nageln uns jetzt einfach mal fest, damit wir ein bisschen Druck haben. Vor Weihnachten kommt noch was.
Echt? Okay, Alter, du weißt, dass Weihnachten gefühlt morgen ist, ne?
Oh, du hast recht. Ja, mal gucken.
Aber ey, ich mag das.
Also wenn wir es schaffen, wir werden uns jetzt einfach direkt ransetzen, nach der Folge sozusagen fließender Übergang darin zu versuchen.
Aber ihr müsst die Scheiße dann aber auch kaufen, Alter. Kommt uns denn jetzt nicht so mit so, oh, Alter, hier Geld knapp und so. Also wir wollen dann, also wir müssen hunderte Shirts absetzen.
Tausende.
Das muss völlig klar sein. Tausende. Ihr könnt euch an euch die geilen Spezialisten da draußen, die halt richtig geilen Designer und so, die ihr das Ohr auf der Straße habt, was die coolen Kids da draußen gerade anziehen wollen, schickt uns doch einfach mal gerne Ideen. Ihr kriegt original nichts dafür, außer eine coole Erwähnung in unserem Podcast. Aber ansonsten übernehmen wir das Design und verkaufen das denn.
Und machen richtig, richtig Rubel damit, Alter. Richtig Reibach.
Richtig, richtig Rubel. Alter, da fällt mir kurz was ein. Klammer auf, Klammer zu. Absolut also ich mache ja nicht viel mit Social Media. Ich habe ja auch kein persönliches Social Media. Ich lese auch bei Manta nicht so viel, weil mich das im Zweifelsfall immer nur aufregt oder so. Wir haben in Mannheim gespielt. Warte mal, ich muss das jetzt einfach. Und da kam auf jeden Fall der Facebook-Kommentar des Jahres, Simon. Also wirklich ein absoluter Megakracher.
Bin gespannt.
Ja, warte mal. Ach so. Ich sag den Namen jetzt nicht, so, weißt du, aber es schrieb ein Typ, so, also ich habe in Mannheim auf der Bühne gesagt, so hier, es war irgendwie Freitag oder so, und er meinte, ich freut euch mal ein bisschen, ist Wochenende, habe ich gesagt, sowas, wir haben jeden Tag Urlaub, wir haben immer gute Laune, so, weißt du, also so einen totalen Quatschspruch natürlich, und dann schreibt der Typ halt allen Ernstes, geile Show gestern in Mannheim, aber so Sprüche wie, wir haben jeden Tag Urlaub, kannst du dir sonst wohin schieben, überleg mal, wer die ganze Scheiße finanziert. Alter, wie kann man so die Kontrolle über sein eigenes Leben verloren haben, wenn man sich denn so hinsetzt ein paar Tage später und die Wut immer noch so stark in den Knochen ist, dass man sich hinsetzt und sowas schreibt? Hey, lieber kurze Info.
Ich sag den Namen nicht.
Ich sag den Nachnamen nicht. Aber ey, kannst du selber lesen bei Facebook, so weißt du, also der auch so kurze Info. Wir haben nicht jeden Tag Urlaub. Hätten wir jeden Tag Urlaub, dann würden wir überhaupt nicht in Mannheim auf der Bühne stehen und Konzerte spielen, sondern nur zu Hause sein in unseren Riesenvillen und unsere Maybachs putzen.
Auf Malotze.
So, also damit das mal klar ist. Leider sind wir noch nicht da angelangt, dass wir jeden Tag Urlaub haben. Und wir werden das in Zukunft mehr so machen, dass wir unsere Gags auf der Bühne als selbige auch ganz klar klassifizieren bzw. ankündigen, damit ihr natürlich wisst, wann ihr lachen dürft und lachen müsst.
Okay, das finde ich gut, ja.
Klammer wieder zu.
Forkalyst schreibt, die Frage an euch beide als Gitarristen, hattet ihr jemals Probleme, / Schmerzen mit euren Händen durchs Spielen? Ich habe leider vermehrt...
Welche Spielen?
Penisschmerzen hatte ich ja. Ich habe leider vermehrt Probleme mit Daumen und Zeigefinger meiner Plektrumhand und frage mich, ob das ein nicht verbreitetes Problem sein könnte. Bisher habe ich allerdings noch niemanden gefunden, der das kennt und eine Lösung hätte. Und auch Ärzte waren bisher relativ ratlos. PS, danke euch. GOTD ist der Podcast.
Hat er natürlich nicht Unrecht, es ist der Podcast. Und wenn die Ärzte da ratlos sind, unbedingt einen anderen Arzt suchen. Da, wo du redest, das ist eine Sehnscheidenentzündung und hatte ich natürlich schon mehrfach und Simon bestimmt auch.
Ja, hatte ich früher ganz oft am Anfang von WFAM auch. Ich weiß noch, erstes Mal Full Force 2008 und Simon hat Sehnscheidenentzündung, war nicht so geil. Komischerweise ist das einfach weggegangen über die Jahre. Also es ist weniger und weniger geworden. Und ja, war, also heutzutage habe ich überhaupt keine Probleme mehr beim Spielen. Das wird jetzt natürlich Forkalyst nicht wahnsinnig helfen, noch glücklich machen, dass wir überhaupt keine
Probleme mehr haben. Er hat sich die Hände schon abgehakt, weil die Ärzte sagen, also das müssen Phantomschmerzen, sowas gibt es
ja,
auf nicht. Jeden.
Ja, keine Ahnung, verpiss dich. Ist so die Antwort.
Ja, das, was soll das denn jetzt sein? Hände habe ich noch nie
gehört. Gitarre spielen, nein, geh arbeiten, Alter. Du hast doch nicht jeden Tag Urlaub oder was?
Geh mal arbeiten. Ganz genau, Alter. Du hast ja wohl nicht jeden Tag Urlaub, Alter. Zeit zum Gitarre spielen, was ist das für eine Scheiße?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist natürlich herrlich. Forkalyst, also, ja, so doof wie das klingt, aufwärmen. Und noch viel wichtiger, Ruhepausen. Wenn du merkst, es fängt an weh zu tun, lass die Gitarre, so bitter es ist, es sei denn, du musst da, wie Simon und ich das vielleicht hauptberuflich machen, lass sie einfach mal ein paar Tage stehen. Das hilft wirklich Wunder. Bei mir war das ganz, ganz schlimm beim Schreiben der zweiten Manta-Platte, wo ich jeden Tag also wirklich so ungelogen 12 Stunden oder so Gitarre gespielt habe. Und da hatte ich richtig so eine krasse Sehnscheidenentzündung, dass ich also gefühlt unter dem Ellbogen, so Unterarm und Hand fast gar nicht mehr bewegen konnte. Und musste ich halt auch so richtig so Diclofenac oder so hieß das halt auch so krasse Schmerzmittel nehmen und so eine Scheiße, das war überhaupt nicht geil und es hat auch ein paar Wochen dann gedauert. Ja, also passt auf euch auch draußen. Es ist einfach, it's a battlefield, das Gitarrespiel.
Hanno, was dir wahrscheinlich geholfen hätte, wäre eine ganz ergonomische Strandberg auf dem Schoß zu haben.
Ganz genau, ja. Das habe ich dann erst hinterher gelernt, dass man natürlich auch seinen ganzen Style und Selbstrespekt einfach beim Eingang abgeben kann und einfach sich so eine coole ergonomische Gitarre kaufen kann. Bin ich aber nicht der Typ für.
Ja, fair enough. So.
Caprolator, Alter. Caprolator. Ja. Geil, da ist er. Wann kommt das Buzzy-Spezial? Buzzy schreiben wir mit 2 S, aber trotzdem. Und macht doch mal eine Folge, wo ihr euch Musik mitbringt, aber eher im Sinne von Schrottwichteln statt Empfehlung. Finde ich sehr stark. Schreibe ich mal Schrottwichteln. Warte, schreibe ich mal eben direkt in unsere Themenliste. So, finde ich sehr geil. Also Caprolator. Buzzy, nee, das ist nichts für Buzzy. Der steht nicht gerne, ganz anders als wir, steht er nicht gerne im Rampenlicht.
Außer wenn er im Fernsehen ist, ganz offensichtlich.
Außer wenn er in der ARD-Mediathek im Fernsehen ist, dann ist er, das macht er auch sehr, sehr gut, ein toller Schauspieler, aber so der würde sich jetzt, der hätte nicht diese, wie sagt man, also,
exhibitionistische Ader vielleicht hier im Podcast?
Ja, oder auch so diese selbstverliebte Art, sich halt einfach in so einen Podcast zu setzen und einfach 2 Stunden über sich selber zu reden. Also das wäre nicht sein Ding. Und das macht ihn zu diesem unglaublich geilen Menschen und besten Freund. Ja, also dementsprechend, das Buzzy-Spezial, so viel, wie ich über diesen geilen Typen hier geredet habe, könnt ihr das eigentlich auch mal alle zu Hause am Äther euch zusammenschneiden. Dann könnt ihr euch die eine einzelne Buzzy-Vinyl auch machen, neben den ganzen geilen Sprüchen.
Ja, fair enough, Alter. Das wirst du besser wissen. Ja, dann würde ich sagen, Rock'n'Roll Stormtrooper fragt die ultimativ haarige Frage. Darf der Black Metal alles oder auch darf man heimlich Bosum hören?
Ja, ist ganz einfach. Black Metal darf natürlich alles, aber man muss nicht jeden Scheiß durchgehen lassen und jede Scheiße gut finden. Also so einfach ist das für mich. Also da dürfen tust du erstmal alles. Du darfst auch jede Scheiße von dir geben und erzählen. Aber man darf sich dann auch nicht wundern, wenn dann Leute sagen so, ja, du bist halt ein Idiot.
Ja, das ist wohl so. Ich finde auch, mach doch, was du willst. Wenn du heimlich Bosum hören willst und das für dich aufregend ist, dann enjoy. Aber ja, ich keine Ahnung. Ich muss sagen, ich finde, diese Frage taucht ja auch immer wieder auf und auch seit Dekaden, ja. Ich weiß aber auch nicht so richtig, warum im Jahr 2025 Black Metal jetzt unbedingt noch eine Sonderrolle haben muss, was die Typen heutzutage davon unterscheidet, die heutzutage Black Metal machen an ihren MacBooks wie alle anderen, von Leuten, die, keine Ahnung, Death Metal oder Heavy Metal machen, keine Ahnung. Es ist... ich finde, es gelten keine Sonderregeln und wie Hanno schon sagt, Konsequenzen gibt's oder keine für alles. Das ist halt so, das Internet vergisst nicht, man legt sich dann vielleicht auch aufs Maul. Also ja, macht, was ihr wollt und wenn ihr dann irgendeine Scheiße verzapft und dafür Feedback bekommt, Negatives, dann müsst ihr damit klarkommen.
Ich sehe das aber auch so ein bisschen sportlich. Es gibt ja nun mal halt auch viele illustre Personen aus dem Black Metal Circle, die halt auch genau wissen, was sie von sich geben und denen der Backlash völlig egal ist. Und ich will nicht sagen, dass ich das fördere oder, aber ich respektiere das bis zum gewissen Grad, dass du halt einfach sagst so, ja, mir ist es scheißegal, was die Leute über mich denken, so, ne? Und das finde ich im Ansatz schon sehr Black Metal, so, ne? Man darf ja nur nicht vergessen, also im Jahre 2025, Simon, besser hätte man das gar nicht sagen können, so, Alter, dich unterscheidet, also du bist nicht deiner Verantwortung entbunden, nur weil du sagst, ich mache aber Black Metal. Ja. Genau zu Hause, auf denselben Plattenfirmen, über dieselben Vertriebskanäle, mit demselben Equipment, in denselben Venues, aber sag, ich darf ja alles sagen, weil ich mache ja schließlich Black Metal. Das war sicherlich 92 bis 1996, 95 ein bisschen anders. Jo. Und ich bin da schon natürlich History-Buff und historisch schon so, dass ich mir schon im Klaren bin, dass das natürlich eine andere Situation war. Und wenn irgendwie ein Waagwickernis mit 19 oder so totale Scheiße von sich gibt, aber muss man ja sagen, mal eben auch so ein Blueprint, was so Second Wave of Black Metal irgendwie betrifft, abliefert soundmäßig, dann kann ich das im historischen Kontext eher verzeihen, beziehungsweise ich sag mal ganz neutral damit umgehen, als wenn heute irgendwie ein 40-jähriger Mann oder so halt einfach dumme Scheiße von sich gibt. Da muss man halt einfach mit rechnen, dass da jemand sagt, ja, irgendwie dumme Scheiße, die du da sagst. Also ich finde, ohne das relativieren zu wollen, im historischen Kontext hat Black Metal auf jeden Fall eine Sonderrolle. Und es war Musik, die anti-alles war. Und es war Musik, die halt auch einfach ganz gezielt die größtmögliche Provokation schaffen wollte und die Leute größtmöglich anpissen wollte. Und das hat halt auch gut geklappt. Und es gibt aber auch einen großen Unterschied, ob man das halt macht, wenn das gerade neu ist und man dummer Teenager ist und sich über nichts Gedanken macht und keine Konsequenzen fürchtet. Oder wenn man halt, wie Simon auch gesagt hat, heutzutage alle Vorteile der modernen, vernetzten Welt genießen möchte, aber dann halt nur Scheiße von sich gibt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn das jemand mitkriegt.
Ja, eine letzte Sache noch, die ich sagen würde gern dazu ist, ne, du hast erwähnt, dass es Leute gibt im Black Metal, denen es wirklich scheißegal ist, was, wie deren Meinung oder was diese rausposaunen bewertet wird. Das ist natürlich auch immer gerne, wie sich der Black Metal sieht. Du hast aber natürlich auch echt viele Beispiele, wo dann irgendwelche großen oder bekannteren Black Metal Bands, da sagt dann irgendjemand irgendeine ignorante oder rassistische Scheiße, kriegt dann negatives Feedback und schreibt dann Paragraphen über Cancel Culture, wo ich mir auch denke, so, Alter, was willst du denn? Bist du der krasse Rebell, ja, dem alles scheißegal ist und du bist extrem und deine Meinung, ja, du hast deine Meinung und hast keine Angst davor, die zu sagen, oder heulst du jetzt rum, dass du schlechtes Feedback dafür bekommst? So, das finde ich dann immer affig, wenn, also, hey, also nichts Schlimmeres als paragraphenweise Rumgeheule von Black Metallern, die irgendeinen Mist labern und dann nicht mit den Konsequenzen leben können. Das finde ich dann halt auch affig.
Ja, weil es am Ende des Tages, also, ich mag, das ist ein sehr, sehr inflationär genutztes Wort, aber Black Metal war in der Ursprungsidee, es ging darum, gefährlich zu sein, unangenehm zu sein und ja, gefährlich zu sein, trifft es, glaube ich, schon. Und ist natürlich nicht gefährlich, wenn du dich im Jahr 2025 irgendwie auf Social Media sagst so und dich irgendwie ausheulst, dass alle irgendwie, dass man ja nichts mehr sagen darf. Ja. Ne? Also das ist nicht gefährlich, sondern wenn du, dann musst du es auch einfach hinnehmen. Und ich finde das ganze Thema Cancel Culture, ohne Gott bewahre das Fass jetzt aufzumachen wollen, auch höchstgradig fragwürdig und ufert völlig aus und geht oft in die falsche Richtung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn du Scheiße laberst, talk shit, get shot. So hat Ice-T schon gesagt.
Hat er recht mit. Wir kommen vom Regen in die Traufe, Hanno. Lies doch gerne mal die nächste Frage vor.
Sunkiss Kings, Moment, das ist doch mein Name. Sunkiss Kings, gefällt mir. Welche sind eure absoluten Lieblingsalben im Black Metal? Könntet ihr bitte jeder 5 ranken?
Ja.
Alter, 5 Stück. Simon, dann mach
also
bitte.
Ich tue mich da so ein bisschen schwer und wir kommen jetzt genau in die Bredouille rein, dass man natürlich auch Black Metal Sachen geil findet von Leuten, die scheiße sind oder wo sich das dann rausstellt. Für mich, wissen viele Leute, die mich länger kennen, für mich ist eigentlich mit die einflussreichste Black Metal Band Deathspell Omega, hat sich dann irgendwann entpuppt, dass der Sänger wirklich ein völlig unbrauchbarer Mensch ist. Das ist das dann nicht so geil, aber ich...
Aber lass uns kurz über Musik reden.
Genau, ich kann, genau, dieses Fass will ich jetzt nicht wahnsinnig aufmachen, aber die Paracletus von Deathspell Omega war für mich schon eine riesen Offenbarung auf jeden Fall und die EP davor auch. Ansonsten Nummer 2, auch nicht unkontrovers, Mayhem, Ordo ad Chao, weder die Platte ist unkontrovers noch die Band, aber ich feiere es halt hart ab, ist eine mega abgefahrene, unfassbar mufflig produzierte, super weirde Platte, mega. Nummer 3, kennt fast niemand, Castevet heißt die Band, das Album heißt Obsidian. Ist eine Band aus New York, hatte unter anderem Krellis Mitglieder, Black Metal ohne Blastbeats. Ist mir irgendwann beim Hören aufgegangen, dass es auf beiden Platten von denen nicht ein Blastbeat gab. Und ich habe mal vor Jahren darüber einen Post auf Instagram gemacht und der Nick McMaster, der Bass bei, mittlerweile Gitarre bei Krellis spielt, der war auch bei Castevet und hat sich dann darunter irgendwie zu Wort gemeldet und meinte, ja, ist richtig, wir wollten eine Black Metal-Platten aufnehmen mit nicht typischen Black Metal Drumming irgendwie. Und
bin ich natürlich erstmal Riesenfan.
Mega von. Cool.
Weil das sind natürlich auch die Manta Black Metal Momente. Erinsch hat kein Double Bass Pedal ja. und ist jetzt auch nicht so der Blaster. Aber man braucht ja keinen Blastbeat, um Black Metal Atmosphäre zu schaffen.
Absolut. Und die, also ohne Scheiß, muckermäßig, also das weiß man natürlich auch, wenn man schon hört, Cruelest Leute dabei, unfassbar. Also wirklich eine der kreativsten Black Metal Platten überhaupt. Castevet Obsidian. Nummer 4, Cruelest Diotima. Bleiben wir bei dem Umfeld, ist meine Lieblings-Cruelest-Platte sehr episch und melodisch für Cruelest-Verhältnisse. Die haben natürlich auch viel verfrickelteren Kram, finde ich aber geil. Nummer 5, nochmal kontroverse Band, Gorgoroth, Twilight of the Idols. Ich finde die Ära von Gorgoroth im Gegensatz zu vielen, wo Gahl, die moderneren Platten mit Gahl an den Vocals sind tatsächlich meine Gorgoroth-Lieblingsplatten, gilt auch für die Ad Majorem Satanas Gloriam. Bonus, als ja, wie soll ich sagen, antipuristische Wahl, Pyramids in Northern Meadow ist auch ein Nebenprojekt, wo jemand von Cruelest dabei ist, Blut aus Nord, und es ist so Black, so Lo-Fi Black Metal mit engelsklarem Gesang drüber, so Indie-Gesang, super weirde Mischung, aber die Platte ist, finde ich, eine der, ja, keine Ahnung, genialsten und kreativsten Metal-Alben überhaupt. Super weird, aber ja, und unorthodox auf jeden Fall. Jetzt kommst du.
Ja, bei mir sind es doch eher Klassiker, glaube ich. Also ich bin extrem groß. Ich habe auch erst sehr spät angefangen mit Black Metal, muss ich sagen. So Wolf in the Throne Room, immer Band, ich Diadem of 12 Stars, wirklich ultra Ding, wie ich finde. Aber auch das Demo davor von 2005, richtig, richtig stark. Dark Throne Under a Funeral Moon finde ich noch besser als Transylvanian Hunger. Ulver Bergtat, natürlich ein Klassiker, mega. Aber auch sein, also wirklich ein eigenes Genre im Genre geschaffen, finde ich, die Platte. Dann Bathory, Under the Sign of the Black Mark, jetzt keine klassische Black-Metal-Platte, aber ganz, ganz, ganz viel Sounds kreiert, die später halt von klassischen Black-Metal-Bands der zweiten Wave irgendwie mit aufgenommen wurden und ein bisschen noch mehr in den Underground. Ormgard mit Ormblood, ich weiß nicht, ob du das kennst, schwedischer, sehr puristischer, klassischer Black Metal, geile Platte, einfach kaputt und antikosmisch, wenn man so will. Ist geil.
Ja, fett. Machen wir mal weiter. Na dann, sagt Gitarrenerd Luke, unterstrich Luke 1. Wann kommt denn
Luke 1, Luke 2.
Luke 1, Luke 2. Gitarrenerd unterstrich Luke. So machen wir's. Ja. Na dann, wann kommt denn eure gemeinsame Platte raus und könnte Hanno in einer Band spielen, in der er nicht der Hauptsongwriter ist und sich kreativ einer Gruppe in Klammern mehr als zwei Leuten anpassen müsste?
Ja, die gemeinsame Platte, ich lieg Simon da ja ständig mit in den Haaren, die es weder bei mir noch bei Simon im großen Stile gibt, aber ich hätte immer total Bock drauf, dass wir auch mal was machen. Also so eine Käuferschicht haben wir ja auch schon mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich glaube, es würde auch gut werden. Aber Zeit, ja. Wie das halt so ist. Und ja, ich könnte sehr, sehr wohl, ob man es glaubt oder nicht, in einer Band spielen, wo ich nicht der Hauptsongwriter bin. Ich würde mich aber natürlich kreativ in einer Gruppe nur anpassen oder eingliedern, wenn mir der Style oder der kreative Output der anderen Leute gefällt. Das ist ja ganz einfach. Aber grundsätzlich, Mann, ich wach manchmal morgens auf und ich sag das offen, wünsche mir, Alter, ich würde mir meinen Bass nehmen, zur Probe gehen und da steht da schon jemand und hat wieder einen Superhit geschrieben und alle sind extrem motiviert und ich muss einfach nur Bass spielen und brauche auch nicht singen. Alter, das wäre so schön. Das wäre so schön. Ja, also dementsprechend könnte ich durchaus. Und Platte bald.
Ja, dann mach gleich weiter.
Cornick Borg, Auffülltage für Touren, in Klammern, so ein verregneter Dienstag oder Mittwoch in einem Club mit 20% zahlenden Gästen und grottigem Catering, Klammer zu, trotzdem wirklich immer 100% auf der Bühne geben.
Ja, was bedeutet es, 100% auf der Bühne geben? Ich habe über die Frage echt lange nachgedacht, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn, sagen wir mal, die Shows richtig, ja, wie du sagst, 20% zahlenden Gästen, sagen wir, du stehst in einem 500er Club und dann sind ja 20% noch immer 100 Leute. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob es nicht so ein bisschen affektiert wird, wenn du dann übelst abzappelst. Vielleicht wirkt es dann auch fast ironisch oder so. Ich glaube, einfach eine geile Show abliefern, tight spielen, nicht schmollen, guten Vibe mit den Leuten haben. Und dann glaube ich auch, dass trotzdem jeder auf seine Kosten kommt. So. Und ich sag mal, wir haben bei Nightmare so ein bisschen den Luxus, eh nicht super kommunikativ zu sein und so wenig Licht auf der Bühne, dass man eh nicht viel sieht. Also uns würde man beim Schmollen jetzt auch gar nicht unbedingt ertappen, aber ganz ehrlich, ich hatte, wenn ich so zurückdenke, und ich habe ja auch, keine Ahnung, über 600 Shows gespielt in meinem Leben, es war doch sehr, sehr selten, dass einem mal richtig was versaut hat, und das lag dann tatsächlich nicht daran, dass zu wenig Leute da waren, sondern vielleicht eher an anderen Rahmenbedingungen irgendwie.
Kann ich so unterschreiben.
Ja, okay.
Also an der Anzahl der Gäste lag es bei mir in den seltensten Fällen, dass ich es irgendwie gehasst habe oder dass es scheiße war. Und ansonsten, ey, man ist ja auch, ich bin großer Fan davon, wenn du dich auf eine Bühne stellst, so denn, also, ne, also, ey, ich habe aber auch schon Shows gespielt, wo es mir wirklich, wirklich schwer fiel, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, räume ich ein. Aber nicht so in so einem Diva-Verhalten, glaube ich, sondern einfach, weil die Sachen nicht funktioniert haben. Und ich, wie gesagt, also viel schlimmer als wenig Leute ist, wenn die, ich habe auch schon mal vor vielen Leuten gespielt, die einfach keinen Bock hatten. Und das ist noch viel anstrengender, als vor wenig Leuten zu spielen, die sich mega freuen und richtig Bock haben.
Ja.
Das wird jeder bestätigen
können.
Definitiv. Und ich bin immer sauer, wenn so Sachen, wenn, also ich bin, also viel, viel schlimmer ist für mich, wenn ich das Gefühl habe, wir haben als Band einfach nicht geil gespielt. Und man hat ja so einen Anspruch an sich selber, und manchmal geht man einfach von der Bühne und weiß, das hätten wir besser machen können, oder das war heute aus irgendeinem Grund, es gibt ja auch legitime Gründe dafür, manchmal so ein bisschen angezogene Handbremse, irgendwie was, sprang der Funke auch nicht über zwischen uns als Musikern und so. Das gibt es leider manchmal. Dafür, also wenn man mit all dem nicht umgehen kann, weder als Fan noch als Musiker selber oder Musikerin, dann muss man sich Roboter auf die Bühne stellen. So ist das halt einfach manchmal. Aber trotzdem sollte man bestmöglich versuchen, sein Bestes zu geben.
Hey, I am Stefan fragt, was sind eure Gitarren-Hot-Takes? Also sowas wie Tonholz ist egal oder niemand braucht noch Röhren.
Ich hatte nie Hot-Takes oder habe nie irgendwie diese Thesen in den Raum geschmissen, wie sagt man in Neudeutsch, Clickbait oder sowas, einfach weil ich mein Leben lang mit absoluter Scheiße Gold gemacht habe oder geile Musik aufgenommen habe mit billigstem Schrottequipment und habe aber auch schon heute das ganz große Glück, das ganze Haus voll Mega-Equipment zu haben, und sitze trotzdem manchmal vor einem leeren Blatt Papier, was mich zu erschlagen droht, und nehme was auf und es hat trotzdem kein Vibe und ist nicht geil.
Ja, ich sag mal so, Hot Takes, also ich würde es gar nicht unbedingt ein Hot Take nennen. Ich finde, dass momentan so ein bisschen in der Gear-Welt mal wieder so eine Flaute herrscht, und ich merke das vor allem, weil die Sachen, die so gepusht werden, auch auf YouTube und so weiter und so fort, wenn man sich so Gear-YouTube reinzieht, die aktuellen Sachen, die gepusht werden, verstärkt in den letzten Jahren, sind natürlich Modeler, Plugins oder Amps, die capturen können und so weiter und so fort. Das Ding ist halt, dass das alles natürlich mittlerweile brutal gut ist. Der Haken, finde ich, ist aber, dass natürlich die Innovation, die Grundinnovation, ja, also als zum Beispiel der Camper rauskam und als erster Amp oder als erstes Gerät Amps klonen konnte, war das natürlich mindblowing so. Und auch wenn diese Technologie besser und besser wird, finde ich, dass es mittlerweile relativ öde ist, weil du hast jetzt halt immer wieder Geräte, die Smartphones mehr und mehr ähneln, ja, und die aber alle jetzt seit auch 12, 13, 14 Jahren eigentlich nichts Neues können, außer 3% besser Amps klonen als das Gerät von davor irgendwie. Und ich finde, dass das alles so ein bisschen wenig Vibe hat, und ich finde das uninspirierend so ein bisschen, und deswegen ist es für mich nicht aufregend, dieser technischen Entwicklung noch weiter zuzuschauen so richtig, weil sich eigentlich nicht wirklich viel mehr tut. Also wir sind so in dieser Modellpflegephase irgendwie, und die Frage ist jetzt, ob das sich einfach mehr und mehr und mehr oder ganz konsequent auf Plugins irgendwann runterbricht, dass die Leute überhaupt nicht mehr Hardware-Sachen kaufen. Aber wie spannend ist das? Wie spannend ist es, immer den perfekten Amp als Plugin zu haben, wie so eine Smartphone-App?
Ich habe doch ein Hot-Take. Ich behaupte als Hot-Take, es gibt kein schlechtes Equipment. Im Jahr 2025,
ja, absolut.
Es gibt kein schlechtes Equipment. Und es gab auch zu meiner Anfangszeit als Musiker eigentlich kein schlechtes Equipment. Es ist halt, geht einfach nur, du musst mit dem arbeiten, Ich hab neulich einen interessanten Post von Urfaust gesehen, geile Band, so, da haben die so ein Foto gepostet von ihrem Schlagzeug, was sie irgendwie einem Kumpel im Proberaum abgeschwatzt hatten oder so, damit sie auch Musik machen können, so ein auf den. Und damit haben sie die ersten paar Urfaust-Platten aufgenommen mit so 4 Mikrofonen dran oder so und die ganze Nacht gesoffen und das da einfach so rangestellt. Und ich glaube, wir brauchen nicht über den absoluten Kultaspekt von Urfaust zu reden, und dementsprechend, also so, und so habe ich das halt auch erlebt. Wenn man komplett mit Leidenschaft und Überzeugung eine künstlerische Vision hat, ist das Werkzeug völlig egal, sondern das Werkzeug wird ja nur zur verlängerten Hand im Prinzip so, ne? Also es ist völlig egal. Ich finde eher, dass so ganz teures Equipment, deswegen bin ich auch ungern in teuren Studios, weil mir das Angst macht, das bedrängt mich, das übermannt mich und ich habe das Gefühl, ich bin so einer konstanten Bringschuld und ich habe die tollsten Sachen in meinem Leben gemacht mit absolutem Schmutz und umgekehrt auch und dementsprechend, es gibt eigentlich kein scheiß Equipment, es gibt halt einfach nur Ideenlosigkeit und fehlende Innovation.
Ja, und weißt du was? Ich glaube schon, dass es Leute geben wird, die sagen, es gibt auf jeden Fall scheiß Equipment und wahrscheinlich würde ich mich dazu zählen. Ja, es gibt Sachen, die sind vielleicht scheiße, aber der Punkt ist, vielleicht kann auch was scheiße klingt, eine richtig beschissen klingende Zerre, daraus kann man ja kreativ trotzdem was verwerten.
Genau, das meine ich ja. Und so, ne? Also jetzt ohne hier, also ich will mich da jetzt, das ist natürlich Quatsch, natürlich gibt es Sachen, die sind in der technischen Umsetzung nicht gerade gut gemacht. Das steht völlig außer Frage, aber de facto habe ich die erste und die letzte Platte, wo wir viele Platten von verkaufen, mit einer Gitarre eingespielt, die damals im Laden 200 Euro gekostet hat. So, weißt du? Und das, ich habe tausende solche Beispiele.
Ja, auf jeden Fall. Mach direkt weiter, Hanno.
Eric Slowrider, was haltet ihr von DIY versus Booking-Agenturen? Macht es Sinn, sich zu knechten, um mal vor größeren Bands gebucht zu werden oder lieber die Flexibilität haben? Fragezeichen.
Ja, also ich würde sagen, es kommt vielleicht so ein bisschen drauf an, was man als Musiker so erreichen will, aber ich muss gestehen, ich habe weniger und weniger Bock auf dieses ganze Musikbiss. Es hängt mir alles so zum Hals raus und will eigentlich im Kern einfach nur geile Mucke rausbringen. Ja, und wenn sich dann eine Booking-Agentur bei mir meldet oder eine coole Band und sagt so, hey, wir hätten euch gern hier auf Tour XY dabei, dann freue ich mich natürlich und wenn die Tour wirklich cool ist, dann bin ich da auch gerne dabei. Aber das Letzte, was mir einfallen würde im Jahre 2025, ist irgendwie Klinken zu putzen bei Booking-Agenturen und zu hoffen darauf, dass irgendeiner sagt so, dass sich irgendjemand erbarmt, meine Band zu buchen. Entweder das ergibt sich organisch oder nicht. Also das ist keine Ahnung, mein Vibe jetzt so. Verspür da überhaupt keine Desperation irgendwie.
Also Booking-Agenturen sind für mich grundsätzlich seit Tag 1 meiner musikalischen Karriere auch immer das größte Problemkind, weil es ist sehr, sehr, sehr schwierig, Leute zu finden, die wirklich da einen guten Job machen und man komplett zufrieden ist. Es war immer irgendwie problematisch, auch in meiner ganzen Karriere, wenn man das so nennen will. Aber es hat natürlich viele Vorteile, weil man ab einem gewissen Level halt einfach an Dinge dadurch rankommt, die man eben im DIY-Kosmos eben nicht mehr selber bespielen kann. Und es geht ja, wenn man sagt, ich will das jetzt hauptberuflich machen, am Ende des Tages auch um eine wichtige Sache und die nennt sich Geld. Und es ist natürlich total toll, alles DIY zu machen, aber dann keine Kohle zu haben. So, das bringt natürlich wenig, wenn man das in Anführungsstrichen abendfüllend hauptberuflich machen will. Es gibt bessere, es gibt schlechtere, es gibt bei großen Booking-Agenturen richtig geile Leute, die total am Puls der Zeit sind, das Ohr auf der Straße haben und völlige Überzeugungstäter sind. Es gibt bei kleinen Booking-Agenturen absolute Bürokraten, die völlig talentfrei sind. Und grundsätzlich kann ich immer nur allen sagen, egal wo ihr seid, egal wie groß die Agentur beim Booking, wie groß das Label ist, ihr müsst nicht DIY sein oder DIY machen, aber ihr müsst DIY bis zum absoluten Kern verstehen. Denn nur dann könnt ihr durchschauen, wenn euch jemand abziehen will oder wenn Dinge nicht so gut laufen, wie sie sollten. Das könnt ihr alles nur begreifen und durchschauen und durchleuchten, wenn ihr verstanden habt, wie das Game läuft. Und dementsprechend ist natürlich jemand, der selber schon Konzerte veranstaltet hat, Touren gebucht hat, weiß, welche Kostenfaktoren dahinter stecken, wie sich das alles zusammensetzt und so viel, viel besser aufgestellt, dann auch Kritik zu üben, wenn man mit größeren professionellen Agenturen zusammenarbeiten, um dann auch einfach zu sagen, ey, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man halt einfach nicht abgezogen wird. Das muss ja nicht mal immer böse Absicht sein, sondern halt, dass man aber einfach auch feststellt, wenn man eventuell irgendwie in die offene Klinge rennt. Dementsprechend DIY muss man nicht immer praktizieren, aber man sollte es als Band immer bis zum absoluten Chor verstanden haben.
Das hast du schön gesagt. Schackle klingt wie Schalke, aber ist es nicht.
Schackle 05.
Schackle 05 fragt, wenn ihr eine Show mit 5 Underground-Bands veranstalten müsstet und Wahlborg keine Zeit haben, wen würdet ihr buchen?
Haben wir jetzt ja gerade gemacht. Wir sind ja immer sehr kreativ bei unseren Supports, die wir uns aussuchen und versuchen bei den meisten Shows immer jemand anders dabei zu haben. Und wen hatten wir jetzt dabei? Die alten Freunde von Death Ride. Immer, immer geil, großartige Band und bin immer wieder weggeblasen, wenn die spielen. Die hatten wir als Support dabei in Kiel und in Leipzig. Dann hatten wir jetzt in Mannheim Sculpture dabei. Sculpture, großartige Band, richtig, richtig geiler Death Metal. Wir hatten natürlich die großartigen Hammerhead dabei als Support in Leipzig, da muss man auch nicht viel drüber sagen. Wen hatten wir noch? Tackleberry in Bremen, geiler Hardcore aus Kiel und ja und so weiter. Ich glaube, das waren jetzt 5, vielleicht waren es auch nur 4, ist auch egal. Ich will nur sagen, versuchen wir mit Manta relativ oft zu machen, wenn wir uns unsere Supports aussuchen. Und so hatten wir das ja mit Wahlborg übrigens auch schon oft.
Ja, ich musste mir natürlich so ein bisschen so Fantasy-Football-mäßig ein Line-Up überlegen. Als Nummer 1, King Joseph ist so ein Hardcore-Meets-Industrial-Metal, Hardcore Meets Industrial Projekt aus Portland. Komplett DIY, aber trotzdem super viel auf Tour. Auch bald in Europa anscheinend mit Street Sects. Keine Ahnung, mir fällt es gerade nicht ein. Super cool. Als nächstes Miko ist eine Extrem-Metal-Band mit sehr viel Hardcore-Energie aus Kolumbien. Mega fett. Defacement, sehr weibiger, dissonanter Death Black Metal mit viel Atmo irgendwie. Believe in Nothing habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Coole, relativ neue Band aus UK. Klingt so ein bisschen wie Chatpile mit mehr Bock auf Extrem-Metal. Und dann haben wir gerade Kumpels aus Berlin und / Potsdam, Sinatra heißen die, wie Frank. Die haben gerade eine neue Single rausgehauen, die fand ich cool, deswegen kommen die jetzt auf mein Fantasy Underground Festival Lineup mit rauf.
Geil, das wird super. Machen wir wieder 2 Tage. Ich muss natürlich noch hier Affenmesserkampf erwähnen, die bei uns auch als Support in Kiel dabei waren. Magst du weitermachen, Simon? Nee, ich muss dran. 07Daniel21. Welches Gear würdet ihr Leuten, die mit Gitarre anfangen und nicht direkt im Armenhaus landen wollen, in Klammern also vielleicht bis 1000 Euro raten, vielleicht analog und digital getrennt? Mhm. Na, dann Simon.
Also ich würde sagen, wenn man begrenztes Budget hat, sollte man gebraucht kaufen, weil du gebraucht immer mehr fürs Geld bekommst. Eine gebrauchte LTD zum Beispiel, Made in Korea aus den früheren 2000ern. Ja, ich habe so eine Made in Korea Viper 400. Das ist eigentlich eine unzerstörbare Gitarre. Da kannst du nicht viel mit falsch machen. Und als Amp, vor ein paar Jahren hat PRS ein Amp rausgebracht, der nennt sich MT-15, witzigerweise von Mark Tremonti. Ich habe den dann mal ausgetestet und der Amp ist wie echt so eine Mischung aus einem Mesa Rectifier und einem 5150, wenn du da unfassbar lautes Teil und wenn du da noch einen Tube Screamer vorpackst, dann bist du eigentlich versorgt. Und vor allem kostet dieser MT-15 gebraucht, also sind wir hier in den USA vielleicht verwöhnt, aber so vielleicht $400. Ja, und es ist so ein Lunchbox-Größen-Amp, aber der hat trotzdem 2 6L6-Röhren hinten drin, Headroom for days so und ballert. Also alles das gebraucht und ich glaube, du kommst tatsächlich mit einem Taui irgendwie weg, so.
Finde ich gut, hätte ich jetzt auch so gesagt. Alles gebraucht sowieso und LTD, nicht weil wir hier mit denen zusammenarbeiten, aber grundsätzlich sind das für mich eigentlich immer die Gitarren, die wo man halt am meisten, also wie sagt man, vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer mit am besten gefahren ist und deswegen spiele ich sie bis heute. Also vielleicht auch mal gucken, Kleinanzeigen ist jetzt leider ein bisschen teurer geworden, aber vor ein paar Jahren ist man noch echt günstig hier und da an 5150 rangekommen, finde ich, ein Amp, der einen geilen Metal-Sound macht, aber auch einen absolut geilen Crunch-Sound, wo man gut Pedale vorknallen kann. Das wäre jetzt so mein Ratschlag gewesen. Alright. Und digital weiß ich nicht, da muss Simon mal ran.
Digital, ja, da bin ich jetzt auch so ein bisschen überfragt.
Also ganz ehrlich, digital, es gibt einfach unfassbar, hol dir eine vernünftige Gitarre und ein Interface für 60 Euro und es gibt halt einfach so viel geile Freeware da draußen. Wenn du damit nichts Geiles hinkriegst, dann ist es vielleicht das falsche
Oder auch Hobby. Plugins für, ne? Also du kriegst natürlich auch mega krasse Plugins auch für, sagen wir mal, 80, 90 Euro, die dann aber irgendwie 5 verschiedene krasse Amps drin haben. Und wie vorhin schon gesagt, auch wenn es mich ein bisschen anödet, aber an sich sind die mittlerweile so unverschämt gut, dass du auch damit natürlich noch billiger Mucke machen kannst. Hast du eigentlich total recht. Gebrauchte Gitarre, Interface und ein Plugin. Also zum Anfang wahrscheinlich kannst du nichts falsch machen damit.
Nee, und ansonsten, wie wir schon gesagt haben, gebrauchte Gitarre, gebrauchten Amp, guck mal nach dem 5150 so. Oder es gibt ja auch so, ja, also ne, ich habe auch schon geile Sounds aus dem JCM 900 bekommen. So, ne? Ist natürlich kein 800er, aber geht auch, so, weißt du? Und dann, irgendjemand hat immer ein Cap rumstehen, wenn du irgendwo im Proberaum ins Jugendhaus gehst oder auf eine Bühne. Irgendwie ein Cap ist meistens
da. Ach so, ja, genau. Cap erstmal ausleihen, hatte ich mir auch notiert nach meiner Ausführung eigentlich, ja. Die Eule 89 fragt.
Ganz wichtig, es ist nämlich nicht einfach die Eule, Simon, es ist die Eule 89.
Ja, ja. Ich bitte es ist nicht dich. Die Eule 88 zum Glück, es ist auch nicht die Eule 90, sondern die Eule 89. So, warum genau ist eigentlich Berserker's Path von Manta eure Outro-Mucke? Habe ich mich schon mehrfach gefragt. Ja, ich auch.
Ich mich auch. Ich glaube, das lag daran, als ich angefangen habe, die ersten Folgen zu editieren, dass das hier als File rumlag und ich fand, das war irgendwie ein gutes Schlusswort, dieses They serve one master and that is destruction. Passte irgendwie cool, hat sich so durchgesetzt und gehört für mich mittlerweile zum Format GOTD dazu, genauso wie unsere geile Intro-Mucke, die Simon extra dafür geschrieben hat.
Gute Antwort. Mach direkt weiter.
Claudek, haut mal die besten Misheard Lyrics raus.
Ja, musste ich nicht lange drüber nachdenken. Hier von Chair, mir fällt gerade der Songtitel gar nicht ein, aber sie singt ja am Anfang eines Songs Put on my blue suede shoes.
Walking in Memphis.
Walking in Memphis ist genau, habe ich jetzt nicht drüber nachdenken wollen. Und ich habe als Kind einfach Blues-Way verstanden. Also als wenn es Blues wie das Genre und dann Way wie Weg, Blues-Way-Shoes. Aber es sind natürlich Blue-Suede-Shoes, also schwarze, blaue Wildlederschuhe. So.
Ja, ich habe mich total schwer getan, mir ist nichts eingefallen. Mhm. Sorry, Claudek, aber ich finde die Share-Antwort von Share ist ja eh gerade in aller
Munde. Ist eben so, ich habe nichts mit, was ist mit Share los? Was ist schon wieder mit Share
Also ich habe fast keinen Bock darüber reden, aber Thomas Gottschalk hat sich halt einen richtigen Kracher geleistet mit Share bei irgendeiner deutschen Gala oder so. Ich weiß es nicht, war auf jeden Fall tatsächlich, ich wollte es mir nicht angucken, habe es dann doch, war sehr, sehr unterhaltsam, kannst du dich mal angucken.
Werde ich mir mal angucken, ja. Thomas Gottschalk, habe ich gehört, ist in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten die letzten Jahre.
Der Thomas, ja, Thomas und Vark Wickernis sind jetzt zusammen. Man kann doch, also man wird ja wohl nochmal sagen dürfen, mäßig sitzen sie auf ihrer Insel.
Auf jeden Scheiß Cancel Culture, ey.
Ja, ja, scheiße. Also, weiter geht, nee, du bist dran mit Witzbedammt.
Ja, Unterstrich. Womit verdient Hanno Geld, wenn es um Manta jetzt möglicherweise ruhiger wird? In Klammern, das ist gerne auch eine Gag-Vorlage, wenn die Frage zu indiskret ist. Ja, gut.
Ja, dann erst die Wahrheit mit Poschi hinhalten an der A6. Irgendwo muss das kalte Euros auf heißen Schenkeln. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und die Witzantwort ist, womit verdient Hanno Geld? Weiß ich noch nicht so genau. Wenn ihr eine Idee habt, sagt mir mal bitte einfach Bescheid. Und wenn ihr Jobangebote habt, also ich bin immer, oder wenn ihr mich einfach so für irgendwas bezahlen wollt, dann könnt ihr euch einfach gerne melden. Hanno@mantaband.com. Könnt ihr einfach schreiben. Also nee, ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch Gott sei Dank nicht in der Position, ich habe das schon mal gesagt, ich würde nicht hauptberuflich in einer Band spielen, wenn das für mich bedeuten würde, dass wenn ich von einer Tour oder von einer Konzertreise nach Hause komme, ich sofort den übernächsten Tag sofort wieder in der Kneipe stehen müsste oder auf dem Bau oder sonst was und versuchen irgendwie Geld zu generieren, damit ich meine Miete bezahle, dann würde ich das nicht machen. Ich habe ja viele, viele, viele Jahre auch völlig unentgeltlich Musik gemacht, in Bands gespielt, wo es überhaupt keine Kohle gab und ich zwar immer gerne hauptberuflich Musiker werden wollte, aber das halt einfach nicht hätte sein sollen und das mit Manta quasi nochmal so ein spätes, großes Geschenk des Universums war. Dementsprechend habe ich vorher natürlich auch ganz normal gearbeitet und hatte damit jetzt auch nie so ein richtiges Problem, in Anführungsstrichen Lohnarbeit nachzugehen, aber bin jetzt in der Situation, dass Manta doch noch irgendwie abendfüllend ist und ich nicht sofort am nächsten Tag losrennen muss und sagen, sondern man, das wird Simon kennen, manchmal verdient man als Freiberufler, egal ob Musiker oder sonst was, verdient man ein bisschen mehr Geld und dann manchmal auch eine ganze Weile sehr wenig und man muss, es liegt halt in der eigenen Verantwortung, das so zu gestalten und zusammenzuhalten, dass man auch ein bisschen Geld hat, wenn gerade nichts reinkommt.
Ja.
Das werdet ihr darüber auch kennen. Also, ne, wir sind ja nicht die einzigen Freiberufler hier.
Richtig.
Nick Royal. Welchen Fehler, in Anführungsstrichen, in eurer Karriere würdet ihr gerne rückgängig machen? Sehr gespannt, Simon.
Ich würde ja sagen, es ist Nick Royale.
Ja, stimmt, ganz genau. Mein Fehler natürlich. Das ist
unglaublich. Ja, ehrlich gesagt nicht viel. Ich habe es hier schon ein paar Mal erwähnt. Ich hätte gerne länger am Mix der zweiten WFAM-Platte gesessen, der In Scholz. Und auch wenn die mit Ansage roher produziert war und so weiter und so fort, finde ich, waren wir vorschnell und in diesem Gedanken, es möglichst roh zu machen, haben wir, finde ich, einen eher unfertigen Mix uns unterjubeln lassen. Ist jetzt der falsche Begriff. Wir haben es ja abgesegnet, aber so ist es.
Ich würde gerne mir als jungen Menschen empfehlen, um eine wichtige Band für mich zu zitieren, Truckstop, Take It Easy, altes Haus, würde ich mir gerne sagen. Mach dir nicht so viel Stress. Denn ich habe sehr früh für mich in meinem Leben entschieden, schon als Kind eigentlich, dass ich gerne Musiker sein will. Und das ist das, was ich mit meinem Leben machen wollen würde. Und es gab Phasen, so mit 19, 20, 21, 22, wo ich extrem Druck auf mich selber ausgeübt habe, wo ich sehr, sehr unfair mir selber gegenüber war und auch nicht mir selber kein guter Freund war. Und anstatt mich selber durch die Liebe zur Sache zu motivieren, habe ich mir totalen Stress gemacht, habe nach links und rechts geguckt und sag so, Alter, alle deine Freunde sind jetzt schon mit dem Studium oder mitten im Studium oder gar schon fertig mit dem Studium. Die werden jetzt Anwälte, Ärzte, Rechtsberater oder sonst was und du wohnst hier noch bei deinen Eltern unterm Dach und versuchst Rockstar zu werden. Und es gab Phasen, da hat mich das in ernsthafte Depressionen geschickt und auch wirklich Angst und so. Und da hätte ich gerne gesagt, Alter, mir fiel Schule immer relativ leicht. Ich war nie richtig gut, aber ich musste nie viel dafür tun, richtig nicht abzukacken in der Schule. Und ich glaube, ich hätte, um das jetzt kurz zu beantworten, sorry, ich glaube, ich hätte einfach gesagt, Alter, mach doch, das war noch die geile Zeit, wo man jede Scheiße auf Magister studieren konnte. Hätte ich gesagt, werd doch einfach Lehrer oder irgendwas so, irgendwie, dass du nicht nur 24/7 vorm Blatt Papier sitzt und dachtest, du musst jetzt aber Musiker werden, du musst jetzt Musiker werden, sondern ich kenne ganz viele, die sind dann auch professionell Musiker geworden, die hatten aber ein bisschen leichteren Weg, weil sie sich selber nicht so unter Druck gesetzt haben, weil sie einfach gesagt haben, ich gehe jetzt trotzdem nochmal zur Uni und sitze auf irgendeiner Arschbacke irgendein Studium ab, ohne da jetzt jemandem zu sagen wollen, dass Studium nicht auch anstrengend ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wurde dann später so in der zweiten Hälfte der 20er auch ein viel, viel glücklicherer Mensch, als ich angefangen habe, dann auch in der Musikbranche zu arbeiten und festgestellt habe, hey, ich kann trotzdem was mit Musik machen in meinem Leben, muss aber jetzt nicht unbedingt dafür bezahlt werden, auf der Bühne zu sein und damit mein Geld zu verdienen. Den Fehler hätte ich gerne vermieden, einfach unfair und stressig mir selber gegenüber zu sein.
Ja, in vielerlei Hinsicht muss man natürlich auch sagen, dass viele Musiker eigentlich nie das Glück haben, mehr zu verdienen als die Leute, die sonst in der Musikindustrie so arbeiten, mit einem geregelten Einkommen.
Ganz genau. Meine Wunschvorstellung und meine Ziele waren von Anfang an auch ziemlich realistisch. Also ich war nie einer von den Kids, die sagen wollten, ey, ich will Rockstar werden und ich will reich werden. Das war nie ein Ding. Also nie. Ich wollte halt einfach nur existieren können. Beziehungsweise nicht mal das. Ich wollte einfach nur irgendwie gerne Musik machen und vermeiden können, einen Job zu machen, den ich hasse. So, das war für mich die absolute Idealvorstellung von einem Musiker oder Musiker zu sein.
Jo. Jan.stdtk fragt: 1. Nightmare mit Guest Vocals von Nico Webers denkbar. Mochte die Stimme immer sehr. 2. Wie organisiert ihr über die Länder hinweg das Komponieren der Drums zu Songideen? Zu Frage 1, also die letzten beiden WFAM-Alben, die MMX und Voyeur, gingen ja musikalisch auszugsweise schon in die Richtung, die wir dann auch mit Nightmare konsequenter ausgeformt haben. Von daher weiß ich gar nicht, ob das unbedingt nötig wäre. Und Nummer 2, was das Komponieren angeht, der Drums. Ich programmiere oft Drums vor, wenn ich Riffs schreibe. Und Paul, so wie ich, benutzen beide Logic und das gleiche Drum-Plugin. Und wir teilen das in der Dropbox. Und wenn ich was geschrieben habe und die Drums darauf programmiert habe und der Song fertig ist, setzt er sich dann irgendwann ran und überarbeitet die ganzen Drums. Und zwar so, wie er sie dann im Studio später einspielt oder so nah wie möglich an dem, wie er sie im Studio einspielt. Paul hat es aber auch schon ein paar Mal in die USA geschafft, wo wir uns dann zusammen hingesetzt haben und der Songwriting-Prozess trotzdem ähnlich ablief. Riffs schreiben, erstmal Drums drüber programmieren und das dann ausarbeiten sozusagen.
Geil. Ja. Super Satan fragt, was ist ein Stück Gear, das ihr benutzt, über das niemand redet?
Ja, für mich, ich würde sagen, eine meiner Lieblingsentdeckungen dieses Jahr, Fryette Power Station. Das ist quasi ein Attenuator. Also wenn ich weiß, was ein Attenuator ist, wenn du einen alten Marshall Amp hast ohne Master Volume, den man richtig auf laut aufdrehen muss, damit der geil klingt. Ein Attenuator sorgt quasi dafür, dass du ein Master Volume mit einschleifst. Gleichzeitig hat die Powerstation auch einen FX-Loop. Alte Marshall Amps haben auch oft keine FX-Loops. Das heißt, du kannst A, die als Master-Volume benutzen für deinen Vintage-Amp und B, hast da noch einen FX-Loop mit dabei. Du kannst den aber auch als Amp-Booster für kleine Amps benutzen. Das heißt, wenn du so einen Lunchbox-Amp hast, das Ding ist nämlich auch eine Röhren-Endstufe mit zwei 6R6-Röhren Röhren drin, 50 Watt. Ist dann noch eine Loadbox mit Direct-Out zum Recording und dann kannst du, was ich auch mega geil finde, die Ohm-Werte. Wenn du jetzt einen Amp hast, der nur auf 16 Ohm läuft und du hast nur ein Cap, was auf 4 Ohm läuft, kannst du das beim In- und Output der Fryette Power Station einstellen und kannst so zum Beispiel dann auch Sachen benutzen, die ohmmäßig sonst nicht miteinander harmonieren würden. Also wirklich mega geiles Gerät, kostet unterm Tausender hier, was ich unfassbar finde, weil Fryette auch Power-Amps hat, die deutlich mehr kosten und das alles nicht können. Also ja, krasses Teil. Im Studio oder für alles eigentlich die absolute Allzweckwaffe, mit der man wirklich alles nur Erdenkliche machen kann. Kannst auch Modeler damit verstärken, dann mit der Röhrenendstufe und alles. Also wirklich krasses Ding.
Ein Stück Gear, über das ich nie rede, aber regelmäßig benutze, das hat gar nichts mit Sound zu tun, im besten Fall, ist mein Wireless-System. Ich habe ein sehr zuverlässiges System von Sennheiser und ich glaube, ich unterschätze das total, dass ich seit 6, 7, 8 Jahren oder so, 7 eher, Wireless spiele bei den meisten Shows. Und das ist so eine Convenience, also ich glaube, es würde mich mega nerven. Also ich habe jetzt mit Kabel gespielt in England, weil ich da meinen Rack nicht dabei hatte. Das geht natürlich alles. Aber ich höre keine Soundeinbußen mit einem guten Wireless-System und ich bewege mich ja auch sehr viel auf der Bühne. Dementsprechend ist ein geiles Wireless-System schon was richtig, richtig Schönes.
Da hast du recht. Ich benutze noch immer das uralte Line 6 G90 Wireless-System, was nach wie vor völlig schmerzfrei seinen Dienst verdingst. Mega, mega gutes Ding. Als nächstes, der Mann von Tacheles fragt,
Der Mann von Tacheles.
Ja, ist ja das Gleiche. Wie viel Tom Petty begegnet einem in Gainesville? Wie viel Nationalgarde braucht Portland? Willst du anfangen, Hanno?
Ja, also Tom Petty begegnet einem ganz viel in Gainesville. Er ist ja tatsächlich aus Gainesville ein Nationalheld, lokaler Held, muss man hier sagen. Dementsprechend gibt es natürlich den Tom Petty Park, Tom Petty Murals und solche ganzen Sachen. Ja, also Tom Petty ist hier allgegenwärtig, ist natürlich für mich als großer Tom Petty-Fan total schön und auch immer eine gute Geschichte, die man erzählen kann, wenn Freunde zu Besuch kommen. Tom Petty, also du musst schon ein sehr schlechter Mensch sein, wenn du Tom Petty scheiße findest.
Ja, und was Portland angeht, unter Atomkrieg geht gar nichts. Ja.
Ja, ganz genau. Nationalgarde immer mehr, jetzt wo auch Simon da ist, es reicht hinten und vorne nicht. Also gerade um Simons Haus und in Simons Haus brauchen wir mehr Nationalgarde.
Und atomare Sprengköpfe, ja, sonst kann man das Problem hier nicht lösen.
Don Filippo, was ist euer schlimmster Albtraum? Punkt. Wie wäre es mit einem Fragezeichen, Don Filippo? Was ist euer schlimmster Albtraum und warum ist es, Dave Grohl kümmert sich um blinde, dreibeinige Katzenbabys, während im Hintergrund Bad Religion läuft? Ja, also schon ziemlich spot on. Ja,
mein schlimmster Albtraum, der wiederholende, haben wir hier schon oft angesprochen im Podcast, ist,
ich wollt's grad sagen,
der Traum, dass man eine Show spielen muss und überhaupt nicht geübt hat, überhaupt nicht seine Riffs mehr weiß und dann dasteht auf der Bühne und einfach so tut, als würde man mitspielen. Und ja, den Traum haben wir beide schon sehr oft gehabt. Glaube ich.
Ja, ganz genau. Oder halt auch so, man wird von einer seiner Lieblingsbands auf die Bühne gebeten und sagen, ey, willst du mitjammen? Willst du den Song mit uns spielen? Ja, klar, sicher. Man kriegt die Gitarre runter und alles. Ja, ich weiß aber überhaupt nicht, wie man den Song spielt. Also null. So, ne? Oder irgendwie, ich habe ständig auch Kabelträume und das klingt auch, geht genau in die Richtung, wie ihr jetzt denkt. So, dass ich irgendwie so, ich steck das Kabel da rein, dann flutscht es irgendwo am Amp wieder raus, ich steck's in die Gitarre, dann ist das zu kurz, ich komme nicht zum Amp ran, dann fange ich an zu singen, da ist kein Kabel im Mikrofon und so eine Scheiße so. Oder halt auch, und dann hast du wirklich nach Stunden über Stunden die ganzen technischen Probleme gelöst und ich guck nach rechts oder nach vorne, guck so nach oben und merke, der ganze Saal ist wieder leer, weil alle Leute entnervt nach Hause gegangen sind. Haben wir hier schon oft erzählt. Das macht diese Träume aber nicht weniger, weniger oft und nicht weniger drastisch. Also ich habe sie immer noch und ständig.
Ja, same, same. Es geht mir gerade, weil ja Shows anstehen, auch wieder so. Luca Carstensen fragt, Meinung zum Thema Hand of Blood und sein neues Metal-Label. Vielleicht habt ihr ja schon intern was gehört oder Thema Labelgründung. Also das war eine Frage, extrem spannende Frage, musste ich erstmal richtig Recherche betreiben, habe ich auch gemacht, habe ich jetzt eine sehr ausführliche Meinung zu, aber Hanno, sag du doch erstmal was.
Ja, ich habe gar nicht so eine riesige Meinung dazu, weil ich kannte die Person dahinter nicht, also irgendwie, also sorry, ich sag das jetzt nicht, meine das nicht disrespektierlich, aber irgendein Internet-Influencer, der sehr, wohl sehr erfolgreich ist, hat ein Label jetzt, ein Metal-Label gegründet. So habe ich das verstanden. Das sind erstmal die Rahmenbedingungen. Der hat aber auch eine eigene Cola und hat auch eine eigene Modemarke und so. Und jetzt halt eben auch ein Metal-Label. Das ist natürlich erstmal gut grundsätzlich, weil Konkurrenz das Geschäft belebt. Und es ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn alteingesessenen Labels vorgeführt wird, wie man es vielleicht frischer machen kann, unbürokratischer machen kann, undogmatischer machen kann. Das weiß ich aber alles nicht, das interpretiere ich da jetzt rein. Ich peil's aber nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei diesem Metal-Label, so wie ich dazu auf YouTube gesehen habe, nichts ist, was ich musikalisch gut finden oder unterstützenswert finden würde. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem schön für die beteiligten Leute ist. Aber ansonsten kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Außer Thema Labelgründung ist das ein riesiger Arsch voll Arbeit. Das kenne ich aus eigener Hand und das kennt Simon sogar noch viel besser als ich. Und zum Thema Hand of Blood, I don't know. Wie hieß das Label, was die gegründet haben, Simon?
Corrupted Blood Records oder irgendwie sowas?
Ja, ganz genau. Irgendwie so ein bisschen Corrupted Blood klingt wie so ein AI-Song-Titel-Generator.
Ein bisschen, ja. Also ich hatte wie Hanno auch überhaupt keine Ahnung, wer der Typ ist. Ne? Das, vielleicht habt ihr ja schon intern was gehört. Nee, war mir völlig unbekannt, der Typ. Ist Berliner, anscheinend auch Spandauer. Trotzdem weiß ich nichts, wusste ich nichts darüber. Ich muss sagen, ich habe mir dann dieses Video angeguckt zur Labelgründung, als es halt vorgestellt wird. Und ich muss sagen, bei den genannten Bands, die er erstmal so anbringt, wie Electric Callboy und Bullet for My Valentine, so als Referenzen, warum man Metal so geil findet, habe ich jetzt natürlich erstmal nicht so die Riesenhoffnung, dass das für mich was ist. Ja. Und dann, was ich total befremdlich fand an dem Video, rattert der Typ erstmal sein Business-Portfolio runter, ja, wie du schon sagst, da geht's also typisch Influencer-mäßig, da hat er natürlich das coole Klamottenlabel und die Softdrinks und dann wird beim Label, fängt er dann an, von Eigenprodukten statt Fremdprodukten zu reden, statt einfach Bands und Musik, ja, also Zitat, ich habe mir das auch.
Ich glaube, Moment, da muss ich dich kurz aufhalten. Ich glaube, was er mit Eigenprodukten und Fremdprodukten meinte, meinte er, dass es darum geht, dass es ihm lieber ist,
ja, ja,
eigene Produkte aus seinem eigenen Label bei sich auf dem Kanal zu bewerben, als Produkte,
ja, ja, alles klar,
Bands aus von
das
anderen.
Das ist mir schon klar. Ne, aber es kam, also man kann ja auch einfach sagen, keine Ahnung, wir wollen geile Bands, wir wollen geile Platten von fetten Bands rausbringen. Und also ein Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe, war, wir können auch einfach mal Geld in die Hand nehmen, dass kein Kunde für eine Aktivierung zahlen würde. Und ich denke mir so, ja, okay. Also für mich klingt das alles, als wenn der Typ zu Recht, weil er Geld wie Heu macht, in zu vielen Business-Meetings ist anstatt einfach zu sagen, so Alter, ich habe richtig Bock auf Metal und jetzt kommen hier richtig geile Metal-Bands raus.
Oder einfach zu sagen, ein extrem, bereits extrem erfolgreicher Geschäftsmann möchte gerne noch mehr Geld verdienen.
Ja,
Und das ist auch erstmal gar nicht, ich meine das nicht wertend, sondern es ist ja, also um in seinem Sprech zu bleiben, am Ende des Tages nur eine Produktdiversifizierung. Zu sagen so, hey, wir haben unsere Cola, wir haben unsere Hosen, wir haben unsere Jacken, jetzt haben wir halt auch Heavy-Metal-Platten. Und das kann man auch machen. Ich finde das persönlich auch vollkommen legitim, weil ich habe erstmal, vielleicht ist es der Amerikaner in mir, ich habe überhaupt nichts gegen Gründergeist und auch einfach Think Big finde ich auch erstmal total geil. Und es gibt nun weiter schlimmere Sachen, die man auf der Welt machen kann, außer Metal-Labels gründen, muss man ganz klar sagen. So, also dementsprechend cool erstmal. Ich persönlich vermisse dann natürlich, obwohl der Typ dann auch die ganze Zeit erzählt, dass er ja schon immer riesiger Metal-Fan war und das glaube ich dem auch, warum sollte ich das nicht? Für mich hat das natürlich ein bisschen, wie du schon sagst, einen gewissen Beigeschmack, wo man sagt, so wir diversifizieren jetzt unsere Geldmaschine hier und das ist cool. Und ich hoffe, dass das für alle Beteiligten gut läuft und vor allen Dingen hoffentlich, wie er sagt, die neuen Bands sollen alle total divers sein und so. Das ist natürlich alles total wichtig. Schauen wir mal. Ich persönlich stelle beim Gucken von solchen Videos, von solchem Content und dann halt aber auch bei solchen Bands, die auf dem besagten Label gesigned werden, auch einfach fest, dass ich auch einfach alt bin. Und wie glücklich ich darüber bin und im Frieden damit bin, wie alt ich bin. Dass meine Metal- Musikerrealität nicht davon abhängt, was Influencer gerade gut finden oder sagen oder scheiße finden oder so. Und ich spreche dem überhaupt keinerlei Expertise ab und ja schon ganz offensichtlich überhaupt gar nicht den guten Geschäftssinn zu haben, sondern ich kann nur sagen, ey, ich kann natürlich Simon gründet ein Label in Tampa oder in Portland und bringt da Labels raus, mal mit einem mehr Erfolg, mal mit ein bisschen weniger, weil die Leute ihm das nicht abkaufen, das Produkt, aber er das trotzdem macht, weil er die Band so mega geil findet, da bin ich jetzt natürlich emotional näher dran, sage ich mal so, weil das für mich halt mehr Stichwort Überzeugungstäter ist.
Ja, das Ding ist, zu guter Letzt, er hat ja dann auch eine Show angekündigt, die sie machen im Huxleys, so ein Label-Showcase und ich habe mal nachgeguckt, ich glaube der Vorverkauf für 5 Bands ist 71 Euro, also auch Musik ein bisschen als Luxusprodukt, muss man dann am Ende des Tages sagen. Aber ey, ganz ehrlich.
Es ist alles komplett durchorchestriert.
Ja,
ja. Wie sagt man?
Orchestriert. Ja, ja. Es wirkt alles.
Orchestriert. Das ist wahrscheinlich, es ist perfekt. Ja, ja. Es ist unheilbar gesund, ja, ja. Das ganze Produkt.
Ganz ehrlich, ich lasse mich am Ende des Tages gerne eines Besseren belehren. Grundsätzlich möchte ich, dass ein Spandauer, der ein Metal-Label gründet, irgendwie auch was Cooles macht. Aber erstmal ist mein Ersteindruck, dass es um die Erweiterung des Business-Portfolios geht. Ob eine Labelgründung nachher so viel Kohle abwirft wie ein Softdrink, würde ich jetzt aus Erfahrung sagen, lass dich überraschen. Ja,
aber wenn, und das muss man zu seiner Verteidigung auch sagen, wenn uns die These, die du gerade in den Raum gestellt hast, wenn uns da jemand eines Besseren belehrt, dann sind es wahrscheinlich junge Leute wie er, die halt eben nicht diese ausgelatschten Pfade gehen, die wir natürlich von den großen Dinosaurier-Metal-Labels alle kennen. Dementsprechend viel Glück.
Ja. Die dürfen gerne aufgemischt werden, immer.
Simon, jetzt sind wir schon wieder knapp 2 Stunden dabei. Lass uns, wir haben noch so viel vor. Wir machen hier jetzt mal einen Cut und machen die zweite Hälfte einfach direkt nächste, spätestens übernächste Woche. Hauen wir euch das, es gibt noch so viele geile Fragen, aber wir wollen natürlich mit derselben Qualität weiter antworten. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier eine Pause und alles weitere in der nächsten
Fett.
Folge.
Klingt doch nach einem Plan, Hanno.
Fett, Simon, danke für den geilen Nachmittag. Hau rein.
Ciao.
Tschüss.
They serve one master. That is destruction.